Willkommen hier zu Episode 56. Heute war Jens Teutrine zu Gast. Er ist Vorsitzender der JULIS, also der Jugendorganisation der Liberalen. Wir sprachen über sein frisch gewonnenes Bundestagsmandat. Er ist jetzt 2021 in den Bundestag gekommen. Er vertritt ein bisschen den ganzheitlichen Liberalismus. Wir hörten bei ihm viel in dem Interview über mentale Gesundheit und über eine BAföG-Ausweitung und weniger die Rhetorik, für die die FDP so vor Lindner, aber vielleicht auch noch jetzt bekannt ist. Ein interessantes Interview. Und dann geht's heute um das Thema Klimaschutz der Konzerne. Auch die Frage ist, was ist denn eigentlich noch politische Aufgabe oder was ist ureigenes Aufgabe von Unternehmen, nämlich Innovation voranzubringen? Degrowth kursiert so ein bisschen in der Diskussion und wir gucken uns das mal genauer an, was das bedeutet. Ich finde, da gibt's auch eine Parallele zum Steinzeitkommunismus wie Pol Pot oder meinetwegen auch Mao, also so eine Rückwendung irgendwie in so eine, ja, wie soll man sagen, wir gehen zurück auf die Bäume oder in so eine landwirtschaftliche Gemeinschaft, wo wir alle gleich sind. Ja, auf der Future Sounds Liste geht's dann heute um Tokotronic und eine Einbindung ihres Werks in die Rock. Und das war's dann auch schon. Viel Freude mit der Episode. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Jens Teutrine. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Jens Teutrine. Ich bin 27 Jahre alt und bin Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen seit letztem Jahr und bin seit 10 Jahren Mitglied der Freien Demokraten und der Jungen Liberalen und bin jetzt seit 1,5 Wochen frisch gewählter Bundestagsabgeordneter.
Dann erstmal herzlichen Glückwunsch zur Wahl.
Vielen Dank.
War es klar oder sind Sie so ein bisschen reingewackelt in den Bundestag?
Ja, also als ich aufgestellt wurde, hatte ich schon das Ziel, als Spitzenkandidat der Jungen Liberalen auch wirklich einzuziehen. Da waren unsere Umfragewerte aber auch noch ein bisschen schlechter. Da standen wir so bei 6-7%. Da haben wir die Landesliste aufgestellt. Ich bin nämlich sehr typisch für den FDP da nicht über den Wahlkreis eingezogen, sondern über die Landesliste. Und dann sah es jetzt monatelang in den Umfragen sehr gut aus. Allerdings war der NRW-Wert, also es kommt auf das Landesergebnis in den Bundesländern an, und in NRW war es dann doch ein bisschen knapper als gedacht. Ich war einmal um halb zwei müsste das ungefähr gewesen sein. Da habe ich schon geschlafen, da wurde ich dann angerufen und geweckt, dass ich gerade aktuell laut so mandatsrechner.de gerade nicht drinne sei. Dann habe ich weiter geschlafen, am nächsten Tag war ich drinnen. Also es war knapper als gedacht, aber es war jetzt auch nicht ein totales Gotteszufall.
Okay, also längere Planung. Aber was wollen Sie denn jetzt in Berlin bewegen, wenn man Sie jetzt frisch noch relativ jung in... Was haben Sie jetzt für Vorstellungen? Wo soll die FDP die Akzente setzen in den nächsten Jahren, in den nächsten 4 Jahren?
Ja, das kommt natürlich jetzt auch ein bisschen auf die Verhandlungen ab und den Sondierungen und Verhandlungen. Heute findet ja die erste Ampelrunde quasi statt als Sondierungen. Aber mir war es immer besonders wichtig als Vorsitzender einer Jugendorganisation, und dafür habe ich auch im Wahlkampf geworben, dass ich gerade auch mich für diejenigen einsetzen können, die gar nicht wählen dürfen. Klingt ein bisschen ulkig, meine ich aber todernst, nämlich für Kinder und Jugendliche. Und da sind mir 2 Aspekte wichtig. Einmal, dass, glaube ich, die Jugend und viele Jugendliche in der Pandemie vergessen wurden. Die psychischen Erkrankungen sind gestiegen, Bildungsungerechtigkeiten haben sich verschärft und wirtschaftliche Nöte auch. Und ich möchte gern für diese jungen Menschen eine Stimme sein im Deutschen Bundestag. Ich bin Vorsitzender einer Jugendorganisation, deswegen als junger Abgeordneter auch eine Stimme der Jugend sein. Und das zweite Herzensthema, was mir total wichtig ist, ist sozialer Aufstieg. Also, dass es nicht darauf ankommt, welchen Beruf meine Eltern haben, ob die Abitur und einen Hochschulabschluss haben, also nicht woher ich komme und in welcher Postleitzahl ich geboren wurde, sondern ob ich fleißig bin, mein Charakter und Leistung sollten viel mehr zählen. Und deswegen möchte ich mich für eine Erneuerung des Aufstiegsversprechens der sozialen Marktwirtschaft einsetzen, weil sehr, sehr häufig es gerade darauf ankommt, woher man kommt und nicht wohin man möchte.
Wir nehmen dieses Interview übrigens am 17.2021 auf, nur um das mal dann für den Hörer einzuordnen.
Aber und man muss auch sagen, die Wahlergebnisse bei den jungen Wählern, bei den Erstwählern waren für die FDP ganz gut. Viele mutmaßen jetzt, das sei ein Effekt der Pandemie gewesen, weil, wie Sie es ansprachen, die Jungen sind ein bisschen vergessen worden. Wir haben diese Maßnahmen gemacht, um die Älteren und die Risikogruppen zu schützen. Also der Staat hat es gemacht. Was hätten Sie denn anders gemacht? Wäre es mit mehr Geld anders geworden, wenn man mehr gefördert hätte? Die Digitalisierung der Schule war so ein bisschen schleppend. Wo lag das? Was hätten Sie anders gemacht in der Pandemie, wenn Sie schon in der Macht, an der Macht gewesen wären?
Ja, um mal ein Beispiel zu nennen. Wir haben im allerersten Lockdown im März im letzten Jahr einen Brief an Anja Karliczek geschrieben, als politische Jugendorganisation gemeinsam, also die jungen Liberalen, gemeinsam mit der Jungen Union, der Grünen Jugend und den Jusos, und haben die Bildungsministerin gesagt, die Studis verlieren gerade ihre Nebenjob, ob in der Gastronomie oder im Einzelhandel. Es braucht jetzt dringend eine BAföG-Reform. Das BAföG muss geöffnet werden für mehr Studierende, damit die auch ihre Miete weiterzahlen können und auch im Lockdown weiter studieren können. Frau Karliczek hat uns nicht mal geantwortet auf diesen Brief. Ich wollte keine Brieffreundschaft mit Frau Karliczek, aber dass sie ihrer eigenen Jugendorganisation nicht geantwortet haben, ist eine Respektlosigkeit. Und ich glaube, das ist der Stichwort, was es in der Pandemie gebraucht hätte. Mehr Respekt für die Situation von jungen Menschen. Die Union, da waren zwei junge Abgeordnete unter 40, die haben einen Gastbeitrag in der Welt geschrieben und haben mitten im zweiten Lockdown ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr gefordert. Also, dass junge Menschen erstmal nach dem Abitur ein Jahr Dienst an die Gesellschaft leisten sollen. Das kann man so oder so sehen, aber in einer Zeit, wo junge Menschen ein Problem haben, Ausbildungsplatz zu finden, weil die Ausbildungsverträge um 10% zurückgegangen sind. In einer Zeit, wo die psychischen Erkrankungen sich mehr als verdoppelt haben, 2 von 3 Schülerinnen haben angegeben, dass sie unter sozialer Isolation litten, und wo sich die Anzahl der Schulabgänger ohne Schulabschluss verdoppelt haben, finde ich es eine Respektlosigkeit gegenüber jungen Menschen, ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr zu fordern. Da wären mir bessere Ideen gekommen, wie eine Mental Health Initiative, ein Digitalpakt 2.0 für die Schulen, damit auch die Lehrerfortbildung finanziert wird, die Öffnung des BAföGs oder im Sinne der Generationengerechtigkeit eine wahre Rentenreform. Und ich glaube, da geht es ein bisschen um Respekt. Und die jungen Menschen haben sich vergessen gefühlt, und die FDP war die konstruktiv-kritische Oppositionspartei, die nicht die Gefahren des Virus geleugnet haben, aber zeitgleich immer eine Verhältnismäßigkeit von Bürgerrechts- und Freiheitseingriffen drauf gedrängt haben.
Ja gut, aber das BAföG ist die Frage. Es bekommen ja sowieso, glaube ich, nur 13-14% der Schüler, der Studenten. Es dient ja zu sozial Schwachen, den sozialen Aufstieg zu gewährleisten. Also an Universitäten studieren ja ohnehin nur Kinder oder überwiegend Kinder aus vermögenden Schichten. Da stellt sich für mich ein bisschen die Frage, was das bringen sollte.
Also das stimmt, dass der BAföG-Berechtigung in den letzten Jahren gesunken ist. Aber es fallen ganz viele aus der BAföG-Berechnung rein, die nämlich nicht mit einem goldenen Löffel im Mund gefallen sind. Beispielsweise, wenn man die Regelstudienzeit länger überschreitet, weil man nebenbei noch arbeiten muss, weil man vielleicht das BAföG doch nicht ganz ausreicht und man zu Hause keine Unterstützung bekommt. Oder wenn man zum Beispiel zu spät mal ein Studienfach gewechselt hat oder erst viel später anfängt zu studieren, weil man erst eine Ausbildung gemacht hat und gearbeitet hat. Es gibt ganz viele Regelungen bei diesem BAföG, wo Personen, die wir eigentlich sozialen Aufstieg, Kinder aus Arbeiterfamilien, unterstützen möchten, das aber nicht machen, weil das zu bürokratisch ist. Da muss dann das Gehalt von den Geschwistern angegeben werden, wenn die eine Ausbildung gemacht werden, wenn die noch zu Hause zum Beispiel wohnen. Also die Regelungen sind so bürokratisch, dass ich die These nicht unterstütze, dass das jetzt aktuell eine gute Situation ist für viele Studierende, besonders weil viele von denen sich ja auch was immer noch hinzuverdienen, beispielsweise in der Gastronomie, und eben das fiel ja in der Corona-Lockdown weg. Wir können sicherlich auch darüber reden, was müssen wir dafür tun, dass noch mehr junge Menschen auch aus Arbeiterfamilien die Chance haben, an eine Uni zu gehen oder wenn die Eltern nicht die ökonomischen Hintergrund haben. Aber ich halte das BAföG für einen Schlüssel, weil auch für diese Menschen geht es besonders um die Finanzierung des Studiums.
Ja, dann machen wir das doch. Dann stellen wir uns doch mal die große Frage. Wir hörten jetzt das Thema Chancengleichheit. Sie sind so ein bisschen bekannt für den Begriff ganzheitlicher Liberalismus. Und das sind ja nun ganz andere Töne, als man von der FDP in der Westerwelle-Zeit so kannte. 345 Euro ALG II ist der Weg auf die, in die spätrömische Dekadenz. Und FDP-Parteivorstandssitzung hätte man auch irgendwie auf dem, das sah aus wie ein Finanzvertriebler-Treffen. Wie wollen Sie die Partei jetzt ändern? Oder ist die Partei eigentlich auch schon noch so, wie sie vor 10 Jahren war oder vor 20?
Die Partei und die Forderungen, die ich präsentiere und die, die Tonalität und die Frage des sozialen Aufstiegs, das ist Konsens in der Partei. Christian Lindner hält dazu selbst immer wieder Reden. Und Guido Westerwelle hat immer gesagt, Arbeit und Leistung müssen sich wieder lohnen. Und das unterstreichen wir heute immer noch auf der Wertebene. Aber über welche Forderung spricht zum Beispiel Christian Lindner beim Bundesparteitag? Über die Forderung, dass Kinder und Jugendliche, wenn die in einer Familie groß werden, die Hartz IV empfängt und die machen, haben einen Nebenjob, an der Tankstelle beispielsweise, räumen Regale auf oder sind wie ich in meiner Kindheit in der Bäckerei morgens um 5 Uhr am Brötchen verkaufen und die haben 450 Euro Nebenjob, dann dürfen die davon nur 170 Euro behalten, weil der rechts angerechnet wird. Ab einem Freibetrag von 100 Euro werden 80% angerechnet, mehr als Spitzensteuersatz. Für diese jungen Menschen lohnt sich mehr Arbeit und mehr Leistung nicht, wenn die sich einen Führerschein selbst kaufen wollen. Und das finde ich leistungsfeindlich. Und das sind Punkte, die Christian Lindner in seinen Reden immer wieder als einen Akzent setzt. Und deswegen muss die FDP, sie hat sich erneuert. Wir sind ja damals dann auch 2013 aus dem Deutschen Bundestag rausgeflogen, weil wir unsere zentralen Wahlversprechen nicht umgesetzt haben. Und daraus ist die Erneuerung der FDP entstanden. Und deswegen bin ich sehr zufrieden mit der Partei, dass sie den Akzent auch setzt. Und wir sind auch die Partei, die am meisten im Bundestagswahl über Bildungspolitik gesprochen haben, weil Bildung der Schlüssel für sozialen Aufstieg ist und da riesiger Modernisierungsbedarf ist und die Länder häufig einfach überfordert sind oder nicht die Finanzkraft haben.
Also ganzheitlicher Liberalismus kann man jetzt darunter verstehen, dass es nicht nur auf die Wirtschaftseliten sich bezieht, sondern im Prinzip gesamt durch die Gesellschaft konjugiert wird.
Überall. Nein, nicht ganz. Da muss ich Sie ein bisschen korrigieren. Ein ganzheitlichen Liberalismus meint, dass wir sowohl für wirtschaftliche Freiheit auch als auch gesellschaftliche Freiheit uns einsetzen. Das ist gar kein Widerspruch. Das meint der ganzheitliche Liberalismus, dass wir uns nicht nur auf ein Themenfeld wie Wirtschaftspolitik beschränken, sondern auch Antworten in der Klimapolitik haben. Mit unseren eigenen Akzenten, Technologieoffenheit, CO2-Limit. Das meint der ganzheitliche Liberalismus, dass wir sowohl in gesellschaftlichen als auch in wirtschaftlichen Fragen für mehr Freiheit einstehen.
Okay, aber dann bleiben wir nochmal bei dem sozialen Punkt. Es gab ja verschiedene, ich versuche das auch nochmal zu verlinken hier in den Shownotes des Podcastes, gab ja verschiedene Wirtschaftsinstitute, die nachgerechnet haben, dass sich das Wahlprogramm der Liberalen im Prinzip nur für die Gehaltsgruppen ab 70.000, 80.000 Euro rechnet. Ist das ganzheitlich?
Möchte Sie sich ungern korrigieren. Die Studien haben nicht ergeben, dass sich das nur für die, ich mache das in Anführungszeichen, man sieht es jetzt im Podcast nicht, aber die Besserverdienern lohnt, sondern dass auch gerade eine Entlastung bei geringeren und mittleren Einkommen stattfindet. Da gibt es verschiedene Studien, verschiedene Berechnungen. In einigen dieser Modelle sind wir aber auch gerade die Partei, die besonders stark bei der kalten Progression entlasten wollen. Also gerade in dem Bereich, wo man versucht, mehr zu arbeiten, aber von jedem Euro, den man mehr verdient, noch mehr weggenommen wird als vom letzten. Ein Beispiel, alle linken Parteien haben im Wahlkampf darüber gesprochen, dass wir doch endlich den Mindestlohn erhöhen müssen. Darüber, ich glaube, die Mindestlohnkommission ist dafür zuständig. Aber worüber wurde nicht diskutiert? Es wurde nicht darüber diskutiert, dass wenn der Mindestlohn um 1 Euro erhöht wird, dass 40% davon wieder an Sozialabgaben wegfließen. Es wurde nicht darüber geredet, dass die meisten sich im Mindestlohn in Minijobs befinden. Und wenn die die Mindestlohnerhöhung haben, dann haben die gar nicht mehr Geld in der Tasche, weil die Grenze besteht bei 450 Euro, sondern die arbeiten weniger Stunden. Aber das Ziel muss auch sein, dass die mehr Geld auch in der Tasche haben. Und deswegen wollen wir die Minijobgrenze erhöhen. Und das waren die Themen, für die die FDP Werbung gemacht hat. Und ja, ich möchte auch bei den höheren mittleren Einkommen entlasten. Ja, das möchte ich. Dazu stehen wir als Freie Demokraten auch. Und dazu kann ich auch eine Zahl sagen, nämlich 1965 musste man das 15-fache des Durchschnittseinkommens verdienen, um Spitzensteuersatz zu zahlen. Heute reicht es schon, das 1,5-fache zu verdienen, um Spitzensteuersatz zu zahlen. Das verdient man dann schon, wenn man in der Familie eine Familie hat, wo beide arbeiten gehen und man ist bei Porsche am Band. Früher wäre man bei der SPD in der Gewerkschaft gewesen, heute wählt man FDP, weil der sich der Spitzensteuersatz bis in die Mitte der Gesellschaft zum Teil vorgefressen haben. Und deswegen ist auch eine Entlastung von mittleren Einkommen notwendig. Wir sind im Einkommensbereich sind wir Spitzensteuerland in Deutschland. Und da werden viele Leistungsträger, ob im niedrigen, mittleren oder im höheren Einkommensbereich, überdurchschnittlich entlastet. Und dafür kriegen sie einen nicht funktionierenden Staat, der in der Pandemie an vielen Stellen versagt hat.
Ja, aber es liegt ja schon in Deutschland auch daran, dass im Prinzip Kapital relativ wenig besteuert wird und Arbeit relativ viel. Das hören wir in vielen Ökonomen-Statements. Wäre dann nicht die Frage, ob man nicht anfangen würde, das, was die Linken auch vorschlagen, die Lücken des Staates in der Finanzierung über Vermögenssteuer oder die Erbschaftssteuer zu stärken?
Ja.
Weil es stellt sich nur eine Frage, auch das packe ich rein, wir haben da noch irgendwo 90 Milliarden Defizit in der Finanzierung. Das, was Sie so als Konzepte vorschlagen, wird da schon diskutiert, ja, aber wie ist das gegenfinanzierbar? Denn auch die Maßnahmen, die Sie so vorhaben, also oder die im FDP-Wahlprogramm bestehen, haben Finanzierungsvorbehalt und haben relativ große Lücken.
Ja, ich würde das vielleicht beides trennen wollen. Die Fragen, sollen wir als erstes über die Vermögensungleichheit oder über die Finanzierung sprechen?
Sprechen wir erstmal über die Vermögensungleichheit.
Genau. Gerade war ich unterwegs im Einkommensbereich, also wo Einkommen aus Arbeit entlastet wird und wo da sind wir Spitzenreiter. Jetzt sind wir in dem Bereich der Vermögen. Und da fordern gerne dann linkere Parteien, Sie haben die Linkspartei als ein Beispiel erwähnt, eine sogenannte Vermögenssteuer. Manchmal entsteht der Eindruck, Vermögen würde einfach auf irgendwelchen Bankkonten rumliegen und das könnte man dann einfach wegnehmen. Die Wahrheit ist eine andere. Vermögen ist in den Unternehmen gebunden, in Kapital, also in Anlagen, in Maschinen, in Gebäude. Das ist Substanz des Unternehmens und darauf wollen dann einige eine Steuer erheben. Ich halte das für falsch. Wir haben in der Pandemie Unternehmen gerettet mit Unternehmenshilfen. Wir haben Kurzarbeitergeld ausgezahlt, damit die Jobs bestehen bleiben. Und jetzt eine neue Steuer einzuführen, wovon gerade Selbstständige und Mittelständler auch belastet werden, halte ich für den falschen Weg. Wenn wir über die Vermögensungleichheit sprechen, sollten wir nicht nur immer darüber sprechen, wie wir die wenigen großen Vermögen klein machen, sondern die vielen kleinen Vermögen groß machen. Ist es in Deutschland noch möglich, überhaupt Vermögen zu bilden, als jemand, der ein mittleres Einkommen hat? Und das wäre eine Frage, die wir uns stellen müssen. Und deswegen sagen wir zum Beispiel, machen wir das Aktiensparen attraktiver. In meiner Generation wissen viele, dass die Rente nicht sicher ist. Und deswegen fangen die heute schon an, in ETFs anzulegen und zu sparen für die Rente. Das Ganze muss aber dann nochmal versteuert werden, obwohl das Einkommen auch schon versteuert wurde. Und deswegen sagen wir wollen eine Spekulationsfrist einführen. Also wenn man zum Beispiel 10, 15 oder 20 Jahre was hält, dass man darauf dann keine Steuern mehr zahlt, weil man ist kein Spekulant, sondern man will Vermögen aufbauen. Oder reden wir darüber, dass Deutschland die geringste Eigentumsquote mit in ganz Europa hat und die meisten als Mieter in Deutschland wohnen. In Italien ist das ganz anders. Da könnten wir darüber reden, dass bei der Grunderwerbsteuer es einen Freibetrag gibt, damit man bei der ersten eigenen selbstgenutzten Immobilie nicht nochmal Steuern drauf zahlen muss, wenn ich mir nur Wohnhälfte irgendwo kaufe für 200.000 Euro und da schon einen Riesenkredit bei der Bank aufnehmen muss. Also ich glaube, wenn wir über Vermögensungleichheit sprechen, lohnt sich mal eine Debatte anders zu führen, als wir es in den letzten 20 Jahren gemacht hat. Nicht immer nur nach oben zu gucken und zu sagen, wir müssen da alles mehr wegversteuern und dann unseren Wohlstand, unsere Arbeitsplätze gefährden, sondern darüber zu sprechen, wie kriegen wir mehr Leute von kleineren und mittleren Einkommen dahin, Vermögen aufzubilden. So schließen wir auch die Schere in der Vermögensverteilung. Und es ist ein ganz anderer Satz, wenn wir auch über die Frage von Aufstieg sprechen.
Okay, aber dann bliebe ja noch, es zeichnet sich, wenn ich Sie jetzt ganzheitlichen Liberalismus verstehe, wir haben ja jetzt eine große Aufgabe, also die Grünen sind in der Bundestagswahl fast gesetzt als Mitglied der Bundesregierung, der Klimawandel. Wie, und jetzt kommt es jetzt einfach, die Liberalen haben das eben, präferieren halt den Emissionshandel, also praktisch würde man die Emissionen pro Jahr deckeln, dann schrumpft das über den Zeitablauf, bis eine Klimaneutralität erreicht ist. Und in diesem Druck entstehen, sollen im Markt Anreize entstehen, Innovationen entstehen, bis man dann wirklich klimaneutral ist. In dieser großen Transformation, wo sind da die Chancen für die Kleinen? Oder wie soll das auch sozial gerecht sein? Oder so, wie soll das so organisiert sein, dass praktisch alle noch eine gewisse Freiheit haben, auch wenn sich die Rahmenbedingungen, die der Staat setzt, ändern werden?
Ja, Sie hatten gesagt, die Grünen sind gesetzt für eine Bundesregierung. Wir sind quasi genauso gesetzt für eine Bundesregierung, weil die Frage ja auf Ampel Jamaika oder Große Koalition hinausläuft. Also wir wären auf jeden Fall genauso gesetzt.
Ganz theoretisch geht auch noch die Deutschlandkoalition aus CDU, SPD und FDP, aber die wird momentan am 7.10. nicht wirklich intensiv diskutiert.
Ja, weil keine Notwendigkeit dafür besteht, dass wir mit am Tisch sitzen würden, weil die Große Koalition, also Schwarz und Rot, ja alleine auch eine Mehrheit haben. Aber zu der Frage Klimaschutz, darum sollte es ja eigentlich gehen. Sie haben das schon genau richtig beschrieben, dass wir einen anderen Weg haben. Alle Parteien wollen eigentlich eine CO2-Bepreisung. Auch die Grünen wollen eine CO2-Bepreisung und wollen CO2 einen Preis geben, um externe Faktoren zu internalisieren. Das ist der Fachterminus. Hört sich jetzt super komplex an. Und es gibt aber zwei Formen, wie ich CO2 bepreisen kann. Das eine ist, ich mache das über eine CO2-Steuer und lege den Preis fest. Dann sagt man, eine Tonne CO2 kostet Summe X. Das wollen die Grünen machen. Und wir sagen, na ja, das macht von der Logik gar keinen Sinn. Es ist logisch anders besser. Es ist nicht gut, wenn wir den Preis festlegen, sondern wir wissen ja vom Pariser Klimaabkommen, wie viel CO2 wir ausstoßen dürfen, um das 1,5-Grad-Ziel beziehungsweise 2-Grad-Ziel zu erreichen. Dafür gibt es ja Modellrechnungen, wie viel CO2 das ist. Und wir sagen, na ja, dann legen wir doch nicht den Preis fest, sondern wir legen die Menge fest, der maximale Ausschuss, den wir in den Perioden immer ausschießen können. Und jeder, der davon was ausschießt, der muss dann einen CO2-Schein kaufen. Da wird der Preis dann am Markt gebildet. Das ist der große Unterschied. Wir legen die Menge fest, die anderen den Preis. Wenn es um soziale Ausgleichsmechanismen geht, haben wir die sogenannte Klimadividende bei uns drin, nämlich, dass wir das, was durch diesen CO2-Preis eingenommen wird, auch wieder ausschütten wollen. Das haben die Grünen ebenfalls drin. Da nennt sich das nur Klimaprämie. Also bei der CO2-Bepreisung, da wurde im Wahlkampf immer so ein heißer Schuh raus gemacht. Übrigens, unser Modell wird auch vom Potsdamer Klimainstitut empfohlen. Das wird heißer gekocht, als es ist. Es geht eigentlich um noch eine andere Frage. Es geht nämlich um die Frage, können wir den globalen Klimawandel mit Deutschland alleine verhindern? Also, wenn wir jetzt auf alles verzichten, wir nehmen keine Podcasts mehr auf, wir gucken kein Netflix mehr, wir fahren jetzt alle Lastenfahrräder, also wir verzichten auf alles jetzt und heute und deindustrialisieren uns. Dann leisten wir einen sehr geringen Anteil am Klimaschutz, weil der deutsche Ausstoß 1 bis 2,5% ist. Jetzt kann man darauf antworten, wir lehnen uns zurück und machen nichts, weil das hat ja keinen Effekt, was wir hier in Deutschland machen. Die FDP hat aber einen anderen Ansatz. Unser Ansatz ist, wir brauchen ein System, was global funktioniert. Die Länder dieser Welt werden uns nicht folgen, wenn wir hier Lastenfahrrad fahren und die teuersten Strompreise der Welt aktuell mithaben. Dann wird uns kein Land der Welt folgen und sagen, der deutsche Weg, das ist der Superweg. Die Länder der anderen Welt werden uns folgen, wenn wir beweisen in Deutschland, wir können Wohlstand und Klimaschutz, wir können Marktwirtschaft und Klimaschutz und das Mittel dazu muss Innovation sein. Deutschland kann Exportschlager in dem Bereich Klimaschutz und Innovation werden. Und das ist der grundsätzliche andere Gedanke. Wir denken global. Das heißt nicht, dass wir nichts tun wollen. Ganz im Gegenteil, wir wollen sehr, sehr viel tun. Wir wissen aber auch, welchen Beitrag Deutschland leisten kann und wie uns andere Länder folgen. Es wurde immer gesagt bei der Atomkraftdebatte, vielleicht erinnern Sie sich, wenn Deutschland aussteigt aus den Atomkraftwerken, dann werden uns die Länder dieser Welt folgen. kein Land dieser Welt ist den deutschen Sonderweg gefolgt. Mit moralischer Überlegenheit und den größten Strompreisen folgt einem niemand. Und den gleichen Argumentations- und Logikfehler wird jetzt wieder in der Klimaschutzdebatte gemacht. Und deswegen glaube ich, dass wir mit unserer Technologieoffenheit, mit dem Unternehmertum in Deutschland, mit dem Ingenieurswissen und Erfindergeist mehr erreichen können als durch staatliche Bürokratie und Feinjustierung, weil das in den letzten Jahren in der Energiewende auf jeden Fall sowieso schon gescheitert ist.
Übrigens, also es war ein Fremdwort, die Internalisierung von externen Effekten. Damit ist ja im Prinzip gemeint, dass wir alle, dass CO2 einfach von uns emittiert wird, wenn wir Auto fahren, wenn wir Netflix gucken, wenn wir Podcast hören oder was auch immer. Aber wir bezahlen diesen Preis nicht, sondern verschmutzen einfach kollektiv die Atmosphäre. Und man versucht eben mit diesen Mechanismen, Steuer oder Mengenbeschränkung von CO2, diesen Preis wieder in unser Verhalten reinzubringen. Und so, dass wir als Konsumenten weltweit die Entscheidung treffen, kaufen wir ein CO2-freundliches Produkt oder nicht. Das ist so, glaube ich, richtig erstmal zusammengefasst. Aber die Frage stellt sich jetzt auch, also wir kennen das Problem, im Prinzip könnte man den Klimawandel nur global lösen, das Problem lösen. Wenn Deutschland irgendetwas macht, dann hat es nur einen sehr begrenzten Effekt. Ja, aber dann ist doch eher die Aufgabe für die EU da, eine Lösung zu finden. Es gibt ja so Ideen wie Klimazoll und ähnliches, also wo praktisch die EU eine Begrenzung des CO2 einführst und dann dafür sorgt, dass weltweit, dass Güter, die aus dem nicht-europäischen Raum eingeführt werden, wären günstiger, weil sie diese CO2-Kosten nicht haben. Und die würde man dann mit einem Zoll belegen. Ist das eine Lösung? Also, weil die Frage ist...
Sie haben vollkommen recht.
Wenn wir warten auf die Welt, das sind jetzt 200 Staaten in der UNO, bis die sich auf irgendwas einigen, da ist das Klima aber auf 5 Grad aufgeheizt. Weil es ja auch viele Nationen gibt, die einfach von diesen klassischen fossilen leben, wie Kohlenationen, Australien, Südafrika. Also muss das Ganze auf europäischer Ebene dann gedacht werden.
Erstmal würde ich mich nur nicht zurücklehnen und einfach nur warten, bis andere dann vielleicht doch die Erkenntnis bekommen, sondern Vorbild sein und denen zeigen, wie ein Weg aussehen könnte. Aber Sie haben vollkommen recht, dass wir bei den großen Fragen unserer Menschheit europäisch immer denken müssen und die ganze Schlagkraft der Europäischen Union auch nutzen müssen. Das auch bei der Frage des Klimawandels und des Klimaschutzes. Und deswegen gibt es auf europäischer Ebene ja auch schon ein Emissionshandel. Also das Konzept, was ich eben vorgestellt habe mit dem CO2-Zertifikathandel, den gibt es schon auf europäischer Ebene, aber es sind nicht alle Sektoren einbezogen. Also es gilt momentan nur für einige Sektoren und nicht für alle. Beispielsweise Verkehr ist raus und damit das Fliegen auch. Und deswegen fordern wir als Freie Demokraten, dass wir diesen Zertifikathandel reformieren. Wir wollen sowieso eigentlich einen europäischen Weg und alle Sektoren einbeziehen und auch bei der Ausschüttung der Zertifikate etwas zurückhaltender sind, damit die Anreizstrukturen größer sind. Und dann könnte man sogar darüber nachdenken, dass man bei Handelsbeziehungen, beispielsweise wenn wir wieder mal mit Kanada in einen Austausch kommen über Freihandelsmodelle, dass wir mit denen auch unsere Systeme koppeln. Die haben nämlich auch einen Zertifikathandel in Kanada oder in Kalifornien. Also es gibt schon weltweit Ansätze, wo man sagen könnte, oh, wir machen einen gemeinsamen CO2-Markt, um gemeinsam unsere Ziele zu erreichen. Und dann innerhalb dieses Systems macht das Sinn, über die Frage zu diskutieren, wie gehe ich denn zum Beispiel mit CO2-starken Importgütern aus? Also Dinge, die wir importieren, müssen dann ja auch nochmal quasi über den Emissionshandel abgewickelt werden. Dafür gibt es aber verschiedene Modelle, die auch von Klimainstituten schon vorgelegt wurden.
Okay, also der Markt soll es regeln. Er müsste dann aber global und international aufgestellt werden.
Das Gegenteil ist der Fall. Ich möchte ein Verbot. Ein staatliches Verbot. Und mein staatliches Verbot heißt CO2-Limit. Ich möchte CO2 begrenzen. Ich sage nicht einfach, der Markt regelt das, sondern wir schaffen einen Ordnungsrahmen für den Markt. Was ich aber nicht möchte, ist detailverliebte Verbote, wie dass wir glauben, der Bundestag könnte jetzt entscheiden, wann der richtige Austrittsdatum für einen Verbrennungsmotor ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist zu kleinteilig. Also es soll nicht einfach nur der Markt regeln, sondern es gibt einen staatlichen Ordnungsrahmen, wie das in unserer Marktwirtschaft sehr häufig so ist. Und innerhalb dieses Ordnungsrahmens, unter diesem CO2-Limit, das ich jetzt mal als Verbund geframed habe, da setzen die Marktmechanismen ein, weil sie einfach sehr effizient in ihren Steuerungsmöglichkeiten sind.
Okay, alles klar. Vielen Dank, Herr Tautine, für dieses Gespräch.
Ja, ich danke ebenfalls. Dankeschön.
Ja, heute geht es darum, ist Klimaschutz eigentlich wirklich nur eine staatliche Aufgabe oder ist es eigentlich eine Aufgabe, die Unternehmen sowieso haben, nämlich zu innovieren und nach vorne zu gehen? Wir machen mal einen Beitrag und zeigen uns ein interessantes Projekt von Planet E. Und wir hören natürlich Maria Göppel, das ist ja fast unvermeidlich, wenn es um Klimawandel geht, kurz dazu, wo wir stehen.
Unsere Industrie verbraucht enorm viel Energie. Die kommt aus Öl, Gas und Kohle. Immer mehr Industriebosse aber fordern, macht jetzt endlich ernst mit der Energiewende.
Es handelt sich um ein gesellschaftliches Projekt, ein Riesenprojekt.
Doch beim Ausbau von Solar-, Wind- und Wasserstrom überholen längst andere Länder den einstigen Musterschüler Deutschland.
Deutschland sonnt sich in einer vermeintlichen Vorreiterrolle und verpennt völlig den Anschluss.
Und es fehlt an Zukunftsvision.
Nur wenn die Energiewende gelingt, lässt sich Wohlstand sichern, können neue Technologien auch neue Jobs bringen.
Da ist so viel Chance dahinter, da ist Wachstum dahinter. Ich meine, ich sehe das was Positives, das ist kein Zurück-auf-die-Bäume-Programm. Ich möchte das mehr sehen als grüne, nachhaltige, industrielle Revolution.
Schaffen wir die Klimaschutzziele? Schaffen wir die Energiewende 2.0? Herbstwind auf Sylt. Die Profisurfer freuen sich über hohe Wellen, die Sylter weniger. Seit 1972 wird auf Sylt aktiv gegen Sturmfluten gekämpft, wird der Strand befestigt, damit das Meer die Insel nicht wegspült. Im gleichen Jahr 1972 warnten Wissenschaftler des Club of Rome, wir betreiben Raubbau an der Natur, geraten an Grenzen des Wachstums, gefährden unseren Wohlstand. Für Maja Göpel, auch Jahrgang 1972 und heute Club of Rome-Mitglied, kommt diese Botschaft aus ihrem Geburtsjahr nun langsam an. Endlich.
Ich glaube, dass tatsächlich endlich das Bewusstsein angekommen ist dafür, dass wir Grenzen des jetzt rein physischen Wachstums haben, auch nicht nur im Klimabereich, und dass da die Bereitschaft sehr, sehr viel größer ist, wirklich umzusteuern. Und da müssen wir dranbleiben. Und ich finde das fantastisch, wie aus unterschiedlichen Bereichen die Unterstützung wächst, weil das uns auch die Angst nehmen kann. Es geht ja nicht darum, den Laden auszumachen, sondern es geht darum, ihn einfach anders zu organisieren.
Die Mehrzahl der Bundesbürger ist für eine aktivere Klimapolitik. Die Bereitschaft in der Gesellschaft wächst. Und auch in der Wirtschaft.
Ja, das ist mir so ein kleiner Webfehler in der ganzen Debatte. Geht's wirklich um Politik? Wollen wir irgendetwas fördern, was sich so durch Marktzwänge nicht entwickelt? Oder nicht? Und deswegen gehen wir dann nochmal ein bisschen weiter. Wir sehen ein Beispiel, was wir schon wahrscheinlich pausenlos hören. Wasserstoff soll kommen. Aber auch da muss man zuhören, das geht eben auch nicht ohne Förderung. Schauen wir mal. Bis dann.
Ende Milliarden kosten. In Hagen hat der größte Zinkproduzent Europas eine seiner Produktionsstätten. Seine Basecap birgt einen Schutzhelm. Sein Markenname Zink ist Produkt und Programm. Lars Baumgürtel denkt gerne Unterschiedliches zusammen. Energie einsetzen und Energie einsparen gehören dazu. 420 Grad Celsius muss das Zinkbad heiß sein, in das der Stahl hier getaucht wird. Indem die Zinkschicht auf dem Stahl immer dünner gezogen wurde, haben sie einen guten Teil des bisherigen Energiebedarfs im Laufe der letzten Jahre eingespart. Unterstützt wurde das auch mit EU-Förderungen. Zinkoberflächen sind jetzt nur noch rund ein Achtel so dick wie früher und dennoch haltbarer.
Ja, hier sehen wir Zinkflitter, das sind einige Millionstel Meter. Aber tatsächlich ist das, was jetzt auf dem Produkt drauf ist, noch mal mindestens ein Faktor 10 bis 100 dünner.
Künftig würden sie hier für die Verzinkung gerne ganz auf erneuerbare Energie umstellen. Noch wird das Zinkbad mit Erdgas erhitzt, rund um die Uhr, 7 Tage die Woche. Statt Erdgas könnte auch Wasserstoff genutzt werden. Denn der ließe sich auch aus Überschüssen von Wind- und Sonnenenergie herstellen. Und mit Wasserstoff könnten, so Baumgürtel, sehr viele Unternehmen arbeiten.
Über 300.000 Unternehmen in Deutschland brauchen Erdgas derzeit als Prozesswärmeträger. Alle diese Unternehmen könnten in der Theorie umstellen auf Wasserstoff. Wenn wir über die Elektrolyse Wasserstoff erzeugen würden, würden wir den massiven Überschuss, der bei der Grundlasterzeugung oder bei Einsatz von erneuerbaren Energien im Grundlastbereich automatisch entsteht, wegspeichern können. Das heißt, der Einsatz von Wasserstoff als Prozesswärmeträger hätte eine ganz wichtige Speicherfunktion.
Dann gehen wir mal weiter. Ja, hier ist es ein Beispiel, wo man wirklich sehen kann, es ist schon ein Geschäftsmodell. Und da ist die Frage, muss man wirklich dafür noch Subventionen zahlen? Wir hören das am Beispiel einer Eisdiele.
Geld verdienen und Klimaschutz? In dieser Eisdiele soll das angeblich zusammenpassen. Bei 1,20 Euro pro Kugel. Der Hersteller setzt auf die Verbindung von Geschmack und gutem Gewissen.
Das Wichtigste ist mittlerweile, dass wir CO2-neutral arbeiten. Also wir kümmern uns um den Klimaschutz. Und wer in ein Eiscafé geht, der hat ja auch eine Beziehung dazu. Und der möchte auch vielleicht was für die Umwelt tun.
Vor mehr als 30 Jahren hat der Seniorchef die Produktion aufgebaut. Inzwischen ist der Sohn eingestiegen als Marketingchef. Sein Einfluss änderte die Firmenstrategie.
Mein Sohn hat mich sozusagen wachgerüttelt mit seinem Studium als Geologe, Hydrogeologe. Und dann kam natürlich ganz schnell das Thema Umwelt. Und da habe ich dann aufmerksam zugehört. Für mich war das Thema Umwelt ganz weit weg. Heute ist es mein Hobby.
Mehr als 1 Million Euro hat der Eishersteller nach eigenen Angaben in Umwelttechnik investiert. Zum Beispiel in die Kühltechnik der Fahrzeugflotte.
Diese Fahrzeuge sind alle eutektisch gekühlt. Das heißt, der Kompressor bleibt auf dem Hof. Wir fahren also mit einer sozusagen stillen Kühlung durch die Innenstädte, in dem Fall schon CO2-frei. Was noch fehlt, der Elektromotor, aber daran arbeiten wir.
Der Strom für die Produktion kommt aus erneuerbaren Energien. Im Sommer zum großen Teil vom eigenen Dach. Auch Firmen wie diese ließen die Nachfrage nach Solarpanels steigen. Dazu kommen immer mehr Solarparks. Legt man alle in Deutschland installierten Panels zusammen, kommt man auf eine Fläche größer als der Bodensee. Bis vor wenigen Jahren wurden die Panels sogar in Deutschland hergestellt. Inzwischen allerdings hat sich die Produktion nach Asien verlagert. In Deutschland geblieben sind die Dienstleister der Branche für die Qualitätskontrolle. Zum Beispiel das Berliner Photovoltaik-Institut. Hier prüfen Umweltingenieure Solarpanels und Module auf ihre Schwachstellen. Die Tests dafür haben sie teilweise selbst entwickelt, zum Beispiel das sogenannte Peeling.
Wir testen, ob die Module gut verarbeitet wurden, ob da die Kraft ausreicht zwischen den einzelnen Schichten der Module und ziehen dann bestimmte Streifen ab, messen dann am Ende, wie breit die sind und daraus wird dann berechnet, wie viel Kraft da wirklich drin steckt, ob die jetzt gut produziert wurden oder eben, ob da vielleicht ein Produktionsfehler vorliegt.
Das wollen viele wissen. Rund 2,5 Millionen Euro Umsatz bringt die Qualitätskontrolle von Solarpanels inzwischen. Der Firmengründer profitiert nun von seinem frühen Idealismus.
Die ganze Intention, überhaupt Solarenergie zu machen, kam eigentlich aus Umweltgedanken. Schon also, ich habe damals den ersten Kurs in Solarenergie 1986 belegt, habe dann meine Promotion 1993 auch mit Solarenergie gemacht. Also als Idealist daran gegangen und inzwischen ist es große Business geworden.
Auch der Eisproduzent ist größer, als die Handarbeit es scheinen lässt. Der Hersteller produziert auch für Supermärkte rund 1 Million Liter Eis im Jahr insgesamt. Was die Familie stolz macht, der Stromverbrauch ist nicht gestiegen, obwohl sie 4-mal mehr produziert als vor 5 Jahren. Die Investitionen haben sich gelohnt, meint der Seniorchef. Es gäbe nur zu wenig Nachahmer, trotz der drohenden Folgen des Klimawandels.
Da kann man schon auf unsere Enkel gucken. Die werden denn das Szenario hoffentlich nicht erleben. Ich bin jemand, der keine Angst macht, ganz im Gegenteil. Ich muss sagen, es ist ernst, aber fasst doch mit an, packt doch mal mit zu.
Das Unternehmen will weiter vorangehen mit einer völlig CO2-freien Produktion. Wenn alles klappt, in circa 3 Jahren.
Politik ist gefordert, aber eigentlich auch nur dann, wenn es keine tragfähigen Geschäftsmodelle gibt. Da stellt sich die Frage, muss der Staat das subventionieren? Aber klar ist jetzt auch in der neuen Wahl, wahrscheinlich, wir nehmen das jetzt hier am 6.10.2021 auf, wird, und die Grünen sind in der mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Regierung, wird es Fördertöpfe geben an vielen Ecken. Ich beobachte das weiter. Das wird ja wahrscheinlich auch die nächsten 10 Jahre noch ein Thema bleiben.
Ja, moin. Degrowth ist jetzt im Wahlkampf 2021 ein großes Thema. Und ich bin über einen Beitrag von der Deutschen Welle gestolpert, der ein bisschen positiv diese ganze Thementhematik darstellt. Das stellt ein bisschen dar, als sei das einfach eine Abkehr vom Wirtschaftswachstumswahn. Und da gehen wir mal ein bisschen tiefer rein. Bis gleich.
Es ist so, als hätten wir 1/3 Erden zur Verfügung. Wir belasten die Natur viel intensiver, als sich die Ökosysteme regenerieren können. Stopp, jetzt, sagen Wachstumskritiker wie die Anhänger von Degrowth, eine Gruppe internationaler Ökonomen, die für das Schrumpfen plädiert. Nur so lasse sich unsere Erde dauerhaft retten. An erster Stelle steht für sie Genügsamkeit. Nur das kaufen, was einem wirklich wichtig ist. Dabei geht es nicht um Verbote. Wer unbedingt ein Auto braucht, bitte. Aber kleiner und am besten gebraucht. Die Reparaturrevolution, ein zentraler Ansatz.
Ja, erstmal, da stellt sich die Frage, wer sind diese Ökonomen und was haben sie sich wirklich ausgedacht? Und dabei gebe ich mal an den doch durchaus interessanten Podcast Wohlstand für alle. Sie haben sich gerade den deutschen Nico Pech mal herangezogen und ihn auseinandergenommen. Und Nico Pech ist kein richtiger Volkswirtschaftsprofessor, er ist nur assoziiert an einer Universität. Der hat keinen richtigen Lehrstuhl, das muss man schon sagen. Aber wir hören uns ja jetzt gleich mal an, was der für ein Gedankenwerk hat. Und was man jetzt so mit einer Abkehr von Wirtschaftswachstum auf der deutschen Welle bezeichnet hat, ist in der Tat ein Zurückkehr ein bisschen in die Steinzeit, mit erheblichen Wirkungen, die keiner so richtig auf der sich beschäftigt damit. Also Wachstum zu reduzieren ist schwierig. Vor allen Dingen, es geht ja um eins darum. Niemand sagt ja, dass Deutschland nochmal 10% wächst. Wir sind eine saturierte Volkswirtschaft. Nur 1% müssten wir im Regelfall auch haben. Also, und deswegen schauen wir uns jetzt nochmal an, was die Herren Ökonomen, in Anführungszeichen, das sind keine richtigen Wissenschaftler, wirklich so von sich gegeben haben. Die Bücher, die sie geschrieben haben, werden jetzt mal selektiert und auseinandergenommen.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole, wir beschäftigen uns heute wieder mit dem Thema Postwachstum. 2 Tage nachdem der Weltklimarat seine dramatischen Prognosen veröffentlicht hat, da liegt es nahe, alle ökonomischen Ansätze, die zur Verlangsamung des Klimawandels beitragen wollen, zu umarmen. Jedoch, es ist komplizierter.
Wir wollen uns nun mit den Positionen von Nico Pech und von Serge Latouche beschäftigen, mit denen wir, gelinde gesagt, unsere Probleme haben. Nico Pech kennt ja wahrscheinlich noch einige aus Deutschland. Serge Latouche wird wahrscheinlich weniger Menschen bekannt sein. Wir hatten in unserer...
Ja, aber in Frankreich ist er ein ganz großer Name und ist auch ganz entscheidend für den Postwachstumsdiskurs.
Ja, und in der ersten Folge zu der Thematik, da hatten wir ja schon aufgezeigt, wie reich wir am besten im globalen Maßstab sind im Vergleich zur restlichen Welt. Verzicht würde nicht einfach nur bedeuten, auf den Zweitwagen zu verzichten oder dass ein paar Reiche auf ihre Luxusjacht, dass sie die nicht mehr fahren dürfen, sondern die Einschnitte für jeden von uns wären radikal im wahrsten Sinne des Wortes und wahrscheinlich wäre kaum jemand dazu bereit.
Diese globale makroökonomische Perspektive interessiert die Postwachstumsökonomen Latouche und Pech jedoch kaum. Sie vergleichen beide lediglich die weltweiten CO2-Emissionen der Länder miteinander und kommen zu dem Schluss, eigentlich dürfte jeder von uns nicht mehr als 2,7 Tonnen CO2 ausstoßen. Dabei verursachen wir beinahe das Vierfache pro Kopf, was im Umkehrschluss bedeutet, wir müssen 75% reduzieren. Und das geht nur mit einem Abschied vom Wachstum, vom Überfluss und vom Konsum und so weiter und so fort. Sie setzen sich ein für einen Rückbau der industriellen Produktion. Latouche schlägt einen doch sehr interessanten Weg da ein. Er fordert in seinem Buch, es reicht, dass man eigentlich wieder so produzieren muss wie in den Jahren 1960 bis 1970.
Was Latouche dabei gerne ausblendet, ist, damals gab es nur halb so viele Menschen. Und es ist wirklich erstrebenswert, dahin zurückzugehen. Wie müsste sich die Welt dafür verändern? Ja, also wie schnell man sich an gewisse Standards gewöhnt, das zeigt sich an dem, was Latouche für verzichtbar hält. Das Buch, das ist in Frankreich im Jahr 2007 erschienen. Und da werden zum Beispiel Smartphones als überflüssig betrachtet. Und jetzt mal Hand aufs Herz, wer würde auf sein Smartphone verzichten? Sind wir mal ehrlich, in unserer Gesellschaft so gut wie niemand, auch wenn es uns oft ablenkt und viel Zeit raubt. Also ich meine, da kann man ja auch sinnvolle Kritik formulieren, zum Beispiel beim Thema geplante Obsoleszenz. Die Smartphones gehen alle 2 Jahre kaputt, da ließe sich sicher eine Menge verbessern. Aber im Großen und Ganzen würden ja wahrscheinlich die meisten Menschen sagen, nee, mein Handy würde ich schon ganz gerne behalten.
Ja, auch gegen das Reisen richten sich Latouche und Pech. Stattdessen solle man eine Kultur der Sesshaftigkeit etablieren. Pech weist in Interviews auch darauf hin, dass die Ansprüche halt immer mehr wachsen. Das könne man schon daran sehen, dass die durchschnittliche Wohnfläche in den vergangenen Jahrzehnten sukzessive gestiegen ist. Jetzt sind es 47 Quadratmeter pro Person und in den 60ern, da lag der Durchschnitt noch bei etwas über 20 Quadratmetern. Und dann fragt man sich auch hier, na, wer will sich denn verkleinern? Also ein Kinderzimmer für ein Kind allein, das ist dann nicht mehr denkbar. Und wie gesagt, wir sprechen hier über uns alle. Es geht hier nicht darum, dass man irgendjemanden hat, der in einer 400 Quadratmeter großen Villa wohnt mit einem beheizbaren Außenpool. Und da sagt man, das geht jetzt aber wirklich zu weit. Sondern wir reden jetzt davon, dass hier jemand sagt, die Wohnfläche ist viel zu groß, 47 Quadratmeter, wo führt das denn hin? Früher sind wir doch mit 22 Quadratmetern ausgekommen.
Ja, gute alte Zeit, aber auch sonst alles so schön. Auch von unseren, wie Pech es nennt, Elektrosklaven sollen wir uns trennen. Damit sind zum Beispiel unsere Küchengeräte gemeint. Grundsätzlich, erklärt Latouche, müssen wir uns schleunigst aus dem Teufelskreis der Konsumgesellschaft befreien. Und die besteht maßgeblich aus 3 Übeln. Erstens Werbung. Denn, wie wir wissen, soll die Werbung Bedürfnisse in uns wecken, von denen wir noch gar nicht wussten vorher, um so eine Nachfrage künstlich zu stimulieren.
Die zweite Sache ist der Kredit. Damit sind nicht nur Kreditkarten gemeint, mit denen man sich verschulden kann, um noch mehr zu konsumieren. Wir kommen später auf das Thema Schulden zu sprechen. Generell möchten Latouche und Pech eine Welt weitgehend ohne Kredite. Und drittens geht es, Latouche, um die geplante Obsoleszenz, die du schon angesprochen hast. Nicht länger sollen Produkte so gefertigt werden dürfen, dass sie schnell kaputt gehen. Das ist ja auch schon länger ein Thema in der Politik. Manches wurde jetzt auch schon mal unternommen, aber man könnte natürlich auch Firmen dazu ganz klar verpflichten, dass sie Reparaturen anbieten müssen. Und das ist auf jeden Fall sinnvoll, aber machen wir uns nichts vor, damit lässt sich nicht grundsätzlich der Konsum drosseln. Wer keine neue Waschmaschine kaufen muss, wird erstmal froh sein, er hat Geld gespart, man kann die alte reparieren lassen, aber mit diesem Geld wird ja dann irgendetwas getan, es wird verkonsumiert.
Schwierig ist auch die Einteilung von Latouche in nützliche und nutzlose Waren. Wer möchte denn darüber entscheiden? Uns fallen jetzt sicherlich unsinnige Dinge sofort ein, die man kaufen kann. Feuerzeuge, die bunt leuchten oder Musik abspielen können, vielleicht sogar beides. Das finden wir natürlich erstmal bescheuert, aber man kann nicht für jeden verbindlich festlegen, was er braucht oder nicht. Dazu braucht es dann tatsächlich eine gewisse Autorität. Und da sollte man dann auch mal in der liberalen Literatur nachlesen, zum Beispiel bei einem Hayek, und sich fragen, ob das wirklich demokratisch zu bewerkstelligen ist.
Ja, kann man das überhaupt wollen? Also möchte ich in dieser Weise bevormundet werden. Ich kann ja auch problemlos auf irgendwas verzichten. Fruchtsäfte, Biere, Milch trinke ich alles nicht, aber meine Cola lasse ich mir dann nicht nehmen. Und jeder hat auch Luxusartikel, die für ihn unverzichtbar sind. Und die sind ganz individuell verschieden. Ich beispielsweise liebe gute Parfums.
Wie du weißt, liebe ich gute Cocktails. Wahrscheinlich wäre auch ich Teil des Problems, nicht nur du.
Ja.
Ja, und Latouche schreibt dann auch, noch nie hat die Menschheit einen solchen Grad an Verkommenheit erreicht. Die Industrie der Tröstungsmittel sucht, vergebens Linderung zu schaffen, ohne auf die Details dieser durch den Menschen erzeugten Krankheiten einzugehen. Kann man nicht umhin, sich der Diagnose von Professor Belpomme anzuschließen, das Wachstum ist zum Krebsgeschwür der Menschheit geworden. Ja, das liest sich in der deutschen Übersetzung dann nochmal ganz besonders. Also der Fairness halber muss man sagen, wir haben das damals bei Roland Bader gesagt, bei einem libertären, rechtslibertären Vordenker, dass es eine faschistische Sprache ist. Und auch bei einem Latouche, der uns jetzt vielleicht erstmal sympathischer ist wegen seines ökologischen Ansatzes, muss man festhalten, auch dort haben wir es mit einer ganz freundlich gesagt, eigenartigen Sprache zu tun, ja, also vom Krebsgespür der Menschheit zu sprechen, das ruft schon in Deutschland gewisse Erinnerungen erstmal auf den Plan. Und auch sonst ist es eine wahnsinnig konservative Kritik, ja, die Gesellschaft ist so verkommen, alle denken nur noch an den Konsum, das ist wirklich eine ganz, ganz konservative Kapitalismuskritik und die ist auch theoretisch leider sehr, sehr dürftig.
Ja, das ist das Erstaunliche an diesem Büchlein. Es hat ein paar hundert Fußnoten, aber eigentlich zitiert Latouche wild irgendwelche Zeitungsartikel, die irgendwas belegen sollen, beziehungsweise vermeintliche Autoritäten. Aber es geht immer nur darum, die haben das auch schon gesagt, dass das alles ganz schlimm ist, aber es geht nie um eine theoretische Herleitung. Und es ist schon peinlich zu behaupten, wir seien alle so furchtbar krank jetzt in diesem System. Auch Pech denkt ja ähnlich. Und da muss man einfach ganz klar sagen, nein, dem ist nicht so. Klar, es gibt natürlich Zivilisationskrankheiten und der Bewegungsmangel ist ein Problem. Dennoch sind wir heute gesünder denn je. Wir werden alle immer älter. Die Säuglingssterberate, die ist weltweit gesunken. Der hygienische und medizinische Fortschritt, das wäre nicht denkbar, wenn Serge Latouche regieren würde.
Verdächtig ist auch, wie Latouche über das Bevölkerungswachstum schreibt. Zu viele Menschen sind für ihn eine Herausforderung für den Klimawandel. Und da zitiert er einige apokalyptische Szenarien. Noch sei unsicher, wie stark die Bevölkerung noch wachsen wird. Aber fest steht für ihn, nur wenn wir von der Wachstumsideologie loskommen, werden wir die Menschheit ernähren können. Auch da ist wieder mal festzuhalten, wir im Westen können uns prima leisten, nicht weiter zu wachsen. Ich würde auch sagen, in einem Land wie Deutschland muss man eigentlich nicht wachsen. Da muss man sich eher fragen, wie verteilt man die geschaffenen Produkte um. Aber global gesehen stimmt das ja nicht. Da braucht man noch Wachstum, um die Menschen aus der Armut zu heben. Und da ist es eben gerade so, dass diese industrielle Produktion, gerade die ja dabei helfen kann, weil sie so wahnsinnig effizient ist, viele Milliarden Menschen zu ernähren. Und wenn wir jetzt wie Pech und Latouche das wollen, zu einer Subsistenz, also teilweise Subsistenzwirtschaft zurückkehren würden, zu einer bäuerlichen Landwirtschaft, dann hätten wir wahrscheinlich ziemlich große Hungerprobleme, wenn da jeder quasi in seiner kleinen Gemeinschaft für sich selbst verantwortlich ist. Wenn da einmal die Ernte schief geht, dann wird es wirklich gesellschaftlich ganz heikel. Ich meine, wir wollen nicht leugnen, dass die jetzige Agrarindustrie ungerecht ist, aber es gibt jetzt keinen Grund, das Kind mit dem Bade auszugießen. Die industrielle Landwirtschaft hat für einige Fortschritte gesorgt, auch wenn sie ökologisch dafür wieder andere Probleme erzeugt. Aber um Milliarden Menschen zu ernähren, ist das sinnvoll und wir werden vermutlich künftig auch noch andere Innovationen da sehen können. Also wenn wir zum Beispiel über Fleisch aussprechen, also die Fleischproduktion ist ja auch eine Katastrophe einfach für den Planeten. Und auch dort kann es gut sein, dass wir vielleicht in 10 Jahren eine künstliche Fleischproduktion haben, die viele Menschen ernährt und die Tierleid verhindert und die auch viel ökologischer ist.
Amüsant ist auch, dass seitenlang über das Bevölkerungswachstum geschrieben wird, ohne zwei Dinge zu erkennen. Erstens, in vielen Ländern schrumpft die Bevölkerung. Auch China hat jetzt schon ein demografisches Problem. Der Politologe Parakana geht davon aus, dass wir 2045, 2050 den Höhepunkt erreicht haben werden. Danach werden wir dann weniger. Und zweitens, womit könnte das wohl zusammenhängen, dass wir dann weniger werden? Sind es Pandemien oder Kriege, wie Latouche spekuliert? Nein, mit wachsendem Wohlstand und mit technischem Fortschritt sinkt die Bereitschaft, viele, viele Kinder zu haben. Das können wir überall auf der Welt beobachten. Und die Emanzipation und die Teilnahme der Frauen am Erwerbsleben tun ihr Übriges.
Ja, alles Ständische und Stehende verdampft mal wieder. Bei all den intellektuellen Tiefschlägen und dem konkreten Klein-Klein wie Abschaffung der geplanten Obsoleszenz bleibt Latouche zugleich in der reinen Abstraktion. Zum Beispiel, wenn er erklärt, man brauche, um sein Postwachstumskonzept durchzusetzen, Zitat, etwas viel Radikaleres, nicht mehr und nicht weniger als eine kulturelle Revolution, die ein neues politisches Fundament schafft. Und da werden wir gleich noch ein paar schön schwammige Zitate finden. Ja. Aber da fällt uns ja sofort ein Satz ein, den wir kürzlich zitiert hatten, nämlich in Folge 103, da hatten wir über Branko Milanovic gesprochen und der schrieb ganz pointiert, ich will nicht unhöflich oder beleidigend sein, aber ich glaube, dass bisher nur in Kambodscha während der Herrschaft der Roten Khmer etwas annähernd Ähnliches versucht worden ist. Viele Länder haben durch Kriege große Teile ihres Gesamteinkommens verloren, aber kein Land hat sich bisher selbst freiwillig arm gemacht.
Man würde ja gern mal wissen, wie Latouche eigentlich Mehrheiten für sein Konzept gewinnen möchte, aber dazu schweigt er sich aus. Alles bleibt nebulös, so erklärt er. Es geht darum, im Norden wie im Süden autonome, sparsame, solidarische Gesellschaften aufzubauen, wobei es sich jedoch nicht um ein Programm im Sinne einer zu wählenden Partei handelt. Es soll nicht im Rahmen der Politik um der Politik willen stattfinden, sondern der Politik ihre Würde zurückgeben. Das klingt natürlich toll, deswegen kann man auch recht häufig in konservativen Medien noch vertreten sein mit solchen Radikalansichten, weil das natürlich auch immer wieder so ein Grundkonsens ist, dass man sagt, ja, die Würde ist ja so wichtig in der Politik, gerade heute mit der vielen Verlogenheit und so. Ja, da fragt man sich nur, wann war denn diese Würde da und wann ist sie genau verloren gegangen? Also unter Bismarck, Adenauer, Kohl, da war die Würde noch da und dann ist sie fort oder wo ist sie hin oder müssen wir weiter zurückdenken? In Frankreich, als der Sonnenkönig noch regierte, da war noch alles würdevoll.
Naja, der war zumindest ordentlich angezogen, Wolfgang.
Ja, der hat auch geprasst, aber dafür die anderen ja nicht und das ging ja dann auch wieder.
Also die ökonomische Ahnungslosigkeit, die macht einen fassungslos. Wir könnten schier endlos krude Ansichten zitieren. Zum Beispiel findet Latouche die Zeitarbeitsfirmen ganz, ganz toll für Arbeitgeber und für Arbeitnehmer, denn wir sollen ja bald weniger arbeiten und das kann dann so schön effizient organisiert werden über solche Unternehmen. Und zugleich ist man dann aber gegen Entfremdung. Wir sollen uns wieder handwerklich betätigen, damit wir im Einklang mit uns und unserer Umgebung leben. Auch Pech sorgt sich darum, dass unsere manuellen Fähigkeiten immer, immer schlechter werden. Also jetzt mal wieder selbst hämmern und schrauben, ne Wolfgang?
Ich sage es so, wie es ist. Ich würde sofort in die FDP eintreten, nur um zu verhindern, dass ich mich handwerklich betätigen muss. Wenn die das irgendwie aufhalten könnten, dann würde ich sagen, ich mache bei euch mit.
Ich glaube, das kann ja auch niemand wirklich wollen, dass du eine Bohrmaschine in die Hand nimmst. Und für mich gilt dasselbe. Ich habe hier neulich auch wieder Sachen anschrauben müssen an die Wand. Und meine Löcher sind auch immer kreuz, quer und schief. Also mich kann man mit sowas auch nicht betrauen. Und da ist man einfach froh, dass man im Großen und Ganzen eine arbeitsteilige Gesellschaft hat, wo sowas vielleicht auch andere für einen erledigen können.
Aber du kannst backen und kochen.
Stimmt.
Und Cocktails mixen.
Ja.
Und ich kann essen und trinken, das ist ja auch schon mal was. Es steckt auch eine große Verlogenheit in der Argumentation, wenn zum einen gesagt wird, dass die Arbeitszeit auf 20 Stunden reduziert werden soll, dann aber die Rede ist von der Arbeit nach der Arbeit. Man kommt nach Hause und muss plötzlich das Gemeinschaftsleben organisieren, Brot backen, Reparaturen vornehmen, der kalten, entfremdeten Gesellschaft stellen, Pech und Latouche eine wärmende Gemeinschaft gegenüber, in der man Dinge tauscht, lokal produziert und konsumiert, um lange Lieferketten zu verhindern. Deglobalisierung heißt das Stichwort.
Ja, und vor allem verwechselt man dort Arbeitsteilung und Entfremdung. Also Entfremdung ist ja eigentlich auch eher ein von Marx her kommender Begriff, was man natürlich dort aber überhaupt nicht sehen will. Also Marx ist ja auch ganz doof für die also zumindest für diese Postwachstumstheoretiker. Ja. Die finden Marx wahnsinnig doof. Und natürlich gibt es viele Jobs, David Graeber spricht ja auch von Bullshit-Jobs, die sind gut bezahlt, aber eigentlich erscheinen sie denen, die sie ausführen, sinnlos und machen sie unglücklich. Es gibt nach wie vor auch das, was David Graeber dann Scheißjobs nennt, die zwar wichtig sind und sinnvoll sind, die aber einfach zermürbend sind, zum Beispiel Fließbandarbeit. Und genau deshalb ist Arbeitszeitverkürzung ja auch eine wichtige politische Forderung. Da würden wir sofort d'accord gehen mit den beiden. Aber unsere moderne Gesellschaft hat einen Spezialisierungsgrad erreicht, der eben nur mit einer guten Arbeitsteilung möglich ist. Und davon profitieren wir alle in ganz hohem Maße. Wir wollen uns nicht um alles kümmern, sondern wir wollen uns auf das konzentrieren, was wir besonders gut können, wo wir Höchstleistung vollbringen können, weil wir in einem Gebiet besondere Talente, viel Wissen und Erfahrung, vielleicht sogar Spaß bei der Arbeit haben. Und da hat das halt einfach keinen Zweck, wenn man sagt, Wolfgang, du werkelst jetzt mal wieder ein bisschen zu Hause. Da leidet dann auch übrigens die gesamte Gemeinschaft runter, kann ich es wirklich sagen.
Ganz genau. Und viele Menschen finden es im Übrigen auch gar nicht so schlimm, einen Beruf mit einem vernünftigen Einkommen zu haben, der ihre Persönlichkeit jetzt nicht vollends ausfüllt, wie das bei einem Künstler der Fall ist, der ein Kunstwerk schafft. Zudem frage ich mich bei dieser verkürzten Entfremdungskritik immer, was ist denn nicht entfremdete, nicht arbeitsteilige Arbeit? Also diese Ganzheitlichkeit, die ist doch wirklich eine merkwürdige Illusion. Ich habe ja zum Beispiel eine Weile als Kulturjournalist gearbeitet und da ist eine hohe Identifikation mit der Sache da, da ist Leidenschaft auch gegeben. Doch zugleich war die Arbeit ja hochgradig, arbeitsteilig und entfremdet, insofern, als ich ja nicht ein Produkt hier habe. Ich habe ja nicht die Zeitung gemacht und habe noch das Papier gefühlt oder so, sondern ich sehe eine Theatervorstellung, schreibe dann in ein Redaktionssystem, das ich überhaupt nicht begreife, sondern nur rudimentär bedienen kann, das ich nicht programmiert habe und nichts, diesen Text ein. Dann kommt ein Bildchef, der sagt, welche Optik da reinkommt. Dann gibt es jemand vom Korrektorat, der korrigiert den Artikel. Dann gibt es einen Chef vom Dienst, der koordiniert die Zeitung, was auf welche Seite kommt, dann geht das an die an den Druck, dort wird das dann gedruckt und dann von Leuten, die ich auch noch nie gesehen habe, verteilt als Zeitung oder es landet wieder online und man fragt sich, ja, das ist irgendwie ganz arbeitsteilig und das ist auch, wenn man so will, entfremdet vom eigentlichen Produkt, weil ich ja nicht an der Pressung der Zeitung am Druck teilnehme und dennoch bin ich ja Teil des Ganzen und fühle da auch keine große Entfremdung. Und ich habe mich zum Beispiel auch mit dem CVD oft unterhalten, der ist voll und ganz ja in seiner Organisationsarbeit aufgegangen und der hätte jetzt niemals eine Theaterkritik schreiben wollen.
Ja, das ist sicherlich ein Entfremdungsbegriff, der dort vorherrscht, der nicht mit unserem Entfremdungsbegriff zu tun hat. Aber das wäre wahrscheinlich auch nochmal ein Thema für eine ganz eigene Folge, die Entfremdung bei Marx, was das eigentlich bedeutet. Aber was du da erzählt hast, das gibt natürlich schon mal uns eine Menge her, denn wir sehen da, aha, diese Postwachstumskritiker, die wollen anstelle dieser starken Arbeitsteilung, die dort vorhanden ist und die uns angeblich alle so wahnsinnig entfremdet, wollen sie das Einfache, das echte Leben. Das wird da sehr, sehr stark verklärt. Das führt dann zum Beispiel auch bei Latouche zu einem ganz seltsamen Exotismus. Zum Beispiel, wenn er über afrikanische Länder schreibt, da sagt er, dass es dort zwar auch Handel gäbe, aber kein Kapitalismus, was ja erstmal überhaupt nicht stimmt. Ja, also die Wirtschaftsleistung vieler afrikanischer Länder ist jetzt vielleicht nicht so stark wie in den westlichen Ländern, aber trotzdem sind diese Staaten kapitalistisch organisiert. Aber Latouche ist sich sicher, Zitat, es sind keine Marktgesellschaften und schon gar keine kapitalistischen Gesellschaften, auch wenn es in ihnen sowohl Kapital als auch Kapitalisten gibt. Die Vorstellungswelt dieser Gesellschaften ist so wenig von der Wirtschaft geprägt, dass sie ihre Wirtschaft leben, ohne eigentlich um sie zu wissen.
Ja, ohne um sie zu wissen, mit solchen Formulierungen ist man nur noch einen Schritt von dem Stereotyp des naiven, edlen Wilden entfernt.
Ja, wirklich erschreckend sind Pechs Ansichten zum Thema Schulden. Da hat er so eine merkwürdige Pseudotheorie, die er entfaltet. Und zwar spricht er vom Verschuldungssyndrom. Zunächst bezieht er das auf Privathaushalte. Die verschulden sich immer stärker, weil sie den Glücksversprechungen der Werbung erlegen sind. Pech, wie auch Latouche, argumentieren wahnsinnig moralistisch. Es geht immer um die Gier der Menschen, um ihre Konsumsucht. Und ein Dorn im Auge ist Pech auch die hohe Staatsverschuldung. Es geht nicht nur um Privathaushalte, sondern auch um den Staat, der sich verschuldet. Denn die Staaten würden schuldenfinanziert Geschenke ausschütten und keine Obergrenze kennen.
Zitat: Werden Schulden hinreichend weit in die Zukunft verlagert, schränken sie umso eklatanter Optionen und Freiheitsgrade nachfolgender Generationen ein. Ja, das kennen wir aus dem aktuellen Wahlkampf, diese hohen Schulden. Das ist etwas, was die armen nachfolgenden Generationen alles einmal schön abbezahlen müssen. Da werden auch Christian Lindner, Friedrich Merz und Hans-Werner Sinn zustimmend nicken. Und dann habe ich auch was gefunden bei YouTube. Es gibt eine Phoenix-Runde aus dem Sommer 2020. 2020 und in der Sendung wird diskutiert, ob es richtig war, dass der Staat angesichts der Pandemie so viel Geld in die Wirtschaft gesteckt hat. Zu Gast waren Nico Pilch und Hans-Werner Unsinn. Zwar haben sie unterschiedliche politische Ziele, doch es eint sie die große Angst vor diesem riesigen Schuldenberg.
Und Pech übernimmt da eindeutig neoliberale Narrative. Wir erinnern uns, dass ein Argument der neoliberalen Theoretiker, Hayek oder Friedman zum Beispiel, gegen hohe Staatsschulden lautet, dass die Politiker sich damit bloß die Wiederwahl kaufen wollen. Die Politiker würden den Wählern keinen reinen Wein einschenken und um die Verschuldung einzudämmen, ist in Deutschland die Schuldenbremse Teil der Verfassung und das ist auch gut so. Ja, da kann man zum Beispiel auch an Crash-Propheten denken. Wir haben Roland Bader ja schon vorhin auch erwähnt und wir haben den ja auch in der Folge relativ ausführlich behandelt, der ja vor dem Geldsozialismus gewarnt hat. Und Markus Krall, der vergleicht unsere Existenz ja sogar mit denen der Bonobo-Affen, die wie im Schlaraffenland leben. Ja, wir sind in einer Bonobo-Wirtschaft.
Nun mag das etwas hart klingen, wenn wir solche Vergleiche heranziehen, aber wir wollen das jetzt mal an Passagen zeigen, wie problematisch, hier kann man diesen Begriff wirklich mal verwenden, wie problematisch es eigentlich ist, was Pech da sich ausdenkt. Er schreibt, die Geldabhängigkeit wächst mit kulturell induzierten Ansprüchen an materielle Selbstverwirklichung. Einher damit geht auch eine stetige Anhebung des monetären Versorgungsminimums, also dessen, was als Armuts- und Zumutbarkeitsgrenze deklariert wird. Und das lässt stark an Debatten zu Armutsberichten denken. Wann immer es da Berichte gibt über Armut in Deutschland, jetzt hat ja der Paritätische Wohlfahrtsverband nochmal einen neuen Bericht veröffentlicht und auch die Lage als verheerend bezeichnet, da verweisen dann FDP und CDU-Politiker darauf, dass Armut ja nun einmal Definitionssache sei und den Menschen hier in Deutschland, denen ginge es doch gut verglichen mit den Menschen in anderen armen Ländern. Und klar, mag es schlimmer irgendwo sein, aber das ist ja kein Maßstab, zumal ja auch die Lebenshaltungskosten in Deutschland viel höher sind. Wenn Pilch jetzt aber bei materieller Selbstverwirklichung nur die Nase rümpft und sie für kulturell induzierte Ansprüche hält, dann leistet er eigentlich den neoliberalen Schützenhilfe. Vermutlich sind für ihn dann arme Menschen eigentlich Avantgarde. Sie leben in kleinen Wohnungen, sie sind kaum mobil und haben zu wenig Geld für überflüssigen Konsum.
Der Staat wird jedenfalls nicht aufgefordert, die Sozialausgaben zu erhöhen und was für die Armen zu tun, was ja schon aus der linken Perspektive kritisch zu betrachten ist. Aber kommen wir zu einem weiteren Zitat. Wie viel von dem märchenhaften Güter- und Mobilitätsreichtum wäre wohl denkbar, wenn der Fiskus nicht ständig über alles die Subventionskanne hielte oder durch im Übrigen ökologisch katastrophale steuerliche Vergünstigungen viele elementare Produktions- und Konsummuster überhaupt erst ermöglicht? Ja. Da kann man erstmal natürlich zustimmen. Warum wird auf Kerosin keine Ökosteuer erhoben? Warum wird die Lufthansa mit Milliarden unterstützt? Oder die Autokonzerne? Oder denken wir an Kohlesubventionen oder an Agrarsubventionen, die nur großen Konzernen helfen? Ja, die Liste ist lang von schädlichen Subventionen. Das wird aber bei Pech dann sofort wieder individualistisch heruntergebrochen. Da geht es dann gleich wieder um den Konsumenten, der Äpfel aus Neuseeland isst. Und die Agrarsubventionen, die würden auch dazu dienen, Nahrungsmittel nicht genügend wertzuschätzen, indem man sie billig hält, damit Menschen dann mit dem gesparten Geld Smartphones und Urlaubsreisen finanzieren können.
Wir haben ja schon einmal über günstige Fleischpreise in einer Folge gesprochen und tatsächlich weiß man aus Studien, dass auch jene Deutsche, die viel Geld zur Verfügung haben, wenig Geld oft für Nahrungsmittel ausgeben. Und tatsächlich dienen die europäischen Agrarsubventionen dazu, dass wir als reiche Industrieländer Nahrung billig exportieren und damit Landwirte aus ärmeren Ländern in einen Preiskampf verwickeln, den sie nur verlieren können. Alles richtig. Aber dann heißt es da, Ähnliches gilt für Bildung, Gesundheit, Sicherheit, Wasser, Verkehrssysteme, Energie, Abfallentsorgung, Kommunikationsinfrastrukturen, bestimmte Kulturangebote und andere vermeintliche Selbstverständlichkeiten.
Das stutzt man kurz beim Lesen. Also eine Wasser-, Fähr- und Abfallentsorgung, ein Gesundheitssystem, Verkehrssysteme wie Busse und Bahn sind nur vermeintliche Selbstverständlichkeiten, laut ihm. Das stimmt natürlich erstmal, ja klar, also in vorindustriellen Zeiten gab es das nicht, also in dem Sinne ist das nicht selbstverständlich, aber das heißt ja nicht, dass es deshalb nicht trotzdem gut sei. Und Bildung für alle, das war ja damals auch keine Selbstverständlichkeit. Also im 16. Jahrhundert konnten vielleicht 20% der europäischen Bevölkerung lesen und schreiben, aber da will man jetzt ja auch nicht unbedingt hin zurück.
Ja, und es geht noch weiter, wenn Pirch nach der Aufzählung der vermeintlichen Selbstverständlichkeiten schreibt: Gemäß landläufiger Auffassung sind auch deren Preise vom Fiskus gefälligst so niedrig zu halten, dass moderne Bürger sich nicht mit deren Finanzierung oder Bereitstellung herumschlagen müssen, sondern ihr davon verschontes Einkommen auf die schönen Dinge des Lebens konzentrieren können. Die Spielarten einer versteckten kollektiven Bereicherung, welche indirekt zur Staatsverschuldung beitragen, sind unerschöpflich.
Das lassen wir uns noch mal kurz auf der Zunge zergehen. Also wir bereichern uns kollektiv und machen uns damit ärmer, weil wir ja mehr Staatsschulden haben. Das ist also die Logik hier. Und das machen wir versteckt. Das heißt, wir sind eine Gesellschaft, wir verstecken vor uns selbst die kollektive Bereicherung, die wir ausführen, mit der wir uns aber ärmer machen. Also das ist eine Logik, da muss man erstmal drauf kommen, Respekt. Also wirklich selten so ein Unsinn gehört. Und es stimmt ja auch einfach nicht, also es klingt ja hier, so wie das formuliert ist, so als würde der Staat nur Schulden machen, damit die schönen Dinge bezahlen, damit wir dann mit dem Einkommen machen können, was wir wollen. Das stimmt ja so pauschal auch nicht. Also ein Großteil dessen, was der Staat ausgibt, kommt ja meistens schon aus Steuern. Also wenn jetzt nicht gerade Corona-Krise ist, das ist jetzt mal außen vor gelassen, so ein Ausnahmefall, aber ansonsten leben wir trotzdem in einem Steuerstaat und dadurch kann das gesellschaftliche
Leben... Und das ist auch das Kennzeichen eines modernen Staats, dass er ein Steuerstaat ist. Also das sieht man auch wieder, wie antimodernistisch das konzipiert ist. Denn das ist eigentlich etwas ganz Modernes, dass der Staat Steuern nimmt.
Gut, das findet er wahrscheinlich nicht schlimm, dass der Staat Steuern nimmt, besser als wenn der Staat Schulden macht. Aber das wird hier eigentlich nur unzureichend reflektiert. Und so wie, also das Zitat, was du da eben vorgelesen hast, klang ja wirklich so, als würden wir hier alle auf Pump leben, so wie Markus Krall sagt, so als würde jegliche Staatsausgabe nur durch neue Schulden finanziert werden. Und das stimmt ja einfach nicht. Und der moderne Staat ist Steuerstaat. Das hilft bei der gesellschaftlichen Organisation. Und natürlich soll sich der moderne Bürger nicht um alles selbst kümmern. Dafür haben wir Verwaltung und dafür haben wir auch demokratisch legitimierte Institutionen. Und das wird dann als etwas Schlimmes dargestellt, dass man sagt, das streifen wir ab, damit wir uns dann auf die schönen Dinge des Lebens und auf den Konsum konzentrieren können. Ja klar, also deshalb haben wir eine Arbeitsteilung in der Gesellschaft. Also ich will nichts damit zu tun haben, wie das lokale Wasserwerk betrieben wird, weil ich das überhaupt nicht kann, weil ich da gar keine Ahnung von habe und ich bin wahnsinnig froh, dass es andere Menschen für mich tun und hoffe, da auch vielleicht eine Gegenleistung erbringen zu können. Aber Pech tut so, als würden wir alle in paradiesischen Zuständen leben, wo uns die gebratenen Tauben in den Mund fliegen.
Ja, und die Leute aus dem Wasserwerk sind auch froh, wenn sie abends mal ein Restaurant besuchen können und da wird dann für sie gekocht. Also das ist halt einfach ganz, ganz eigenartig, aber richtig reaktionär wird es dann, wenn es um die Staatsverschuldung geht. Das ist ein ganz wichtiges Thema für Pirch. Auch wenn man nicht allzu sehr mit der Modern Monetary Theory liebäugelt, weiß ja jeder vernünftige Mensch, dass Staatsschulden nicht wie private Schulden zu betrachten sind und dass es auch gar nicht schlimm ist, wenn die Staatsschulden wachsen, solange nicht eine Hyperinflation ausgelöst wird, von der wir aber bekanntlich meilenweit entfernt sind. Es ist völlig klar, dass nur mit einem Abrücken von der Austeritätspolitik der Klimawandel einigermaßen bewältigt werden kann. Wenn Pirch das Lob der Sparsamkeit singt, sollte er vielleicht mal in den Süden von Europa blicken. Dort hat nämlich die Sparpolitik großes Unheil angerichtet und völlig unsoziale Zustände geschaffen. In Griechenland zwang die EU die Regierung, bei der Feuerwehr zu sparen. Die Konsequenzen dieses Irrsinns sehen wir aktuell. Die Schäden durch die Feuer werden sicherlich deutlich höher sein als die eingesparten Kosten bei der Feuerwehr.
Bleiben wir mal bei der Schuldenthematik, denn die ist in Pechs Buch Befreiung vom Überfluss omnipräsent. Pech sieht auch bei den Unternehmen ein Schuldenproblem. Die verschulden sich, um investieren und produzieren zu können. Und das sei vor allem der Fall, wenn Produktionen nicht mehr ortsgebunden sind. Pech schreibt: Jede Spezialisierungsstufe muss vor der Produktionsphase die benötigten Inputfaktoren vorfinanzieren, also investieren. Das dazu benötigte Fremdkapital kostet Zinsen. Eigenkapital verlangt nach einer hinreichenden Rendite. Folglich muss pro Periode von jedem Unternehmen ein Überschuss erzielt werden, der nicht geringer als die Summe von Fremdkapitalzinsen, Eigenkapitalrenditen und Kosten der Instandhaltung bzw. Reproduktion des physischen Kapitals ist.
Ich würde sagen, willkommen im Kapitalismus. Niemand investiert Geld, um hinterher weniger zu haben.
Und auch nicht, um hinterher genauso viel zu haben.
Ja, auch nicht. Der GWG-Strich und der Profit ist das, was übrig bleibt, wenn Lohn- und Produktionskosten sowie Zinszahlungen abgezogen sind. Doch Pech argumentiert hier keineswegs mit Marx, sondern entfernt sich auf befremdliche Weise von Marx. Pech ist es ein Dorn im Auge, dass sich Unternehmen verschulden, um investieren zu können. Zumal man damit immer auf die Zukunft spekuliert, denn erst die produzierte Ware wird ja verkauft. Währenddessen aber investiert das Unternehmen schon wieder neu und verschuldet sich auch neu.
Willkommen im Kapitalismus auch noch einmal. Also der Kapitalismus ist, wie Marxisten deutlich machen würden, immer spekulativ. Ja, als Unternehmer weiß man nicht, ob die produzierte Ware wirklich verkauft werden kann, ob man einen Profit erwirtschaften kann, ob der Mehrwert realisiert wird. Und natürlich will auch ein Kreditgeber sein Geld nicht umsonst verleihen, denn dann könnte er es ja einfach behalten, damit er am Ende so viel Geld hat wie vorher, sondern er möchte Zinsen. Und daran ist jetzt erstmal aus einer moralischen Perspektive nichts verwerflich.
Pech aber übt dann eine hochproblematische Zinskritik, die auch ökonomisch betrachtet ziemlich dumm ist. Weil so seine Argumentation, die Unternehmen immer mehr Zinsen zahlen müssen, weil sie immer mehr auf die Zukunft spekulieren, wächst die Zinslast und damit der Druck, immer mehr zu produzieren, sprich zu wachsen. Pech schreibt, notwendig ist daher exponentielles Wachstum. Steigende Investitionen müssen nun neben dem Einkommen zur Finanzierung der erhöhten Produktion sukzessive die steigende Zinssumme abdecken. Nun, interessanterweise sind die Zinsen bekanntlich seit Jahren konstant sehr niedrig und das kurbelt ja gerade auch die Wirtschaft an. Also die Baubranche boomt, weil die Zinsen gerade so niedrig ist und so können Leute, die ein Haus bauen wollen, leicht Kredite aufnehmen und natürlich können auch die Unternehmen Kredite aufnehmen. Also das ist etwas, wo man eigentlich sagen kann, ja, gerade weil die Zinsen so niedrig sind, kann so viel gebaut werden. Also das ist genau das Gegenteil ist hier der Fall.
Ja, Pech stellt hier eigentlich die Dinge von den Füßen auf den Kopf, könnte man sagen. Also Pech tut so, als würde der kapitalistische Unternehmer einen Mehrwert erzielen wollen, vor allem um seine Zinsen abzubezahlen. Dabei ist es ja genau umgekehrt. Der investiert von Anfang an, um am Ende einen Mehrwert zu generieren. Denn warum sollte man Geld investieren, nur um am Ende genauso viel zu haben wie vorher? Das wäre ja komplett idiotisch, denn dann kann man ja gar nicht mehr haben als vorher und verliert vielleicht sogar was. Das heißt, im Kapitalismus wird immer erst investiert, um später einen Mehrwert zu produzieren. Und damit zahlt man dann eben auch die Zinsen für den Kredit zurück. Ja, aber es ist ja nicht so, dass irgendwie ein Unternehmer sagt, ich investiere jetzt Geld, um am Ende genauso viel Geld zu haben wie vorher, aber jetzt kommen die doofen Zinsen und jetzt muss ich doch wachsen. So ist es ja einfach nicht. Also das ist völlig falsch. Kapitalistisches Wirtschaften bedeutet immer, dass man aus Geld mehr Geld machen möchte. Dazu produziert man Waren und das kostet. Man braucht Löhne zu bezahlen, man muss Maschinen bezahlen, man muss auch Zinsen bezahlen. Aber das bedeutet nicht, dass der Kapitalismus zinsgetrieben sei.
Wir müssen auf diese Zinskritik, die ja gerade in Deutschland auch eine lange antisemitische Tradition hat, einmal in einer gesonderten Folge eingehen. Es wundert jedenfalls nicht, dass Latouche ebenfalls vom Terror des Zinses spricht. Auch er ist nicht in der Lage, mal eine vernünftige Kapitalismusanalyse zu leisten. Und verwunderlich ist auch nicht, dass sich beide für regionale Währungen einsetzen. Latouche ist ein Anhänger von Lokalwährungen und von Schwundgeld. Diese sollen dann sogar ermöglichen, dass wir vielleicht bald ganz das Monopol des nationalen Geldes abschaffen können. Er spricht dann von bioregionalen Währungen.
Ja, Terror des Zinseszins, bioregionale Währungen, das sind Formulierungen, die gerade im Deutschen ein bisschen komisch klingen. Aber was soll denn jetzt eigentlich Schwundgeld sein? Das Konzept, das geht auf Silvio Gesell zurück. Auch das wäre eigentlich ein Thema für eine eigene Folge. Und die Idee
müssen wir mal machen. Auf jeden Fall.
Ja. Ich meine, die Idee dahinter ist natürlich ganz interessant. Und zwar, es handelt sich um Geld mit Ablaufdatum, das also an Wert verliert mit der Zeit. Das ist zum Beispiel sinnvoll, weil man das Geld dann nicht mehr horten kann. Ja, das ist ja das große Problem des Keynesianismus, dass die Leute sparen und dass dadurch die Krise entsteht. Das würde dadurch verringert werden, das Risiko. Es heißt aber auch, dass man dann nicht mehr so gut spekulieren kann mit diesem Geld. Und damit soll dann angeblich die Wirtschaft dauerhaft stabilisiert werden. Und auch das ist natürlich eine falsche Prämisse, denn der Kapitalismus ist aufgrund seiner grundlegenden Strukturkrisen, auf die wir vorhin schon angedeutet haben, bevor man Also wenn man produziert, weiß man nicht, ob irgendjemand diese Produkte überhaupt haben möchte oder ob die vielleicht, ich meine, wir können es ja jeden Tag sehen, wie die Lebensmittel im Supermarkt weggeschmissen werden. Es gibt global unzählige Autos, die einfach nicht verkauft werden können. Das heißt, jeden Tag ist Krise im Kapitalismus und das wird nicht durch Schwundgeld gelöst.
Ja, es passt aber gut zu Pech und Co. Man will eigentlich einen Feudalismus mit ein bisschen lokalem Warentausch, ohne die schlimmen konsumistischen Exzesse. Wir erleben ja gerade in den USA mit der Fed oder auch in der EU mit der EZB, dass man mit einem modernen Geldverständnis viel in Sachen Klimaschutz bewegen kann. Da wird hier von Regionalwährungen geschwärmt, mit denen das Geldmonopol des Staates unterminiert werden soll. So wird eine Gebühr dann fällig, wenn man die Regionalwährung wieder in Euro umtauschen will. Also man wird dafür dann bestraft, dass man das Jahr sein lässt. Pech schreibt, indem Regios als Schwundgeld konzipiert sind, also keinen Zins haben, entsteht zusätzlich ein indirekter Effekt, der den zinsbedingten Zwang zum Überschuss mindern kann, wann immer Regios als Fremdkapital verfügbar sind. Es ist blanker Unsinn, der gefährlich noch dazu ist. Es gibt diesen zinsbedingten Zwang zum Überschuss nicht. Es ist der Kapitalismus selbst, dem ein Wachstumszwang inhärent ist.
Und man sieht dann an diesen Ausführungen auch, warum ein solches Konzept sehr anschlussfähig für eine rechte Kapitalismuskritik ist. Du hast es ja eben gesagt, eigentlich will man zurück. Man will nicht über den Kapitalismus hinaus, wie das bei Marx und Engels der Fall ist, sondern man will eigentlich dahinter zurück. Man will wieder so ein bisschen Feudalismus, ein bisschen lokaler sein, vielleicht ein bisschen Warentausch, aber die Warenform, die soll bitte nicht dominant sein. Und das ist es, was man eigentlich möchte. Also man möchte wirklich zurück. In die Höhle könnte man fast schon sagen. Und es gibt sicherlich auch Libertäre, die sich damit anfreunden könnten, denn auch die sehen ja bekanntermaßen im staatlichen Geldmonopol einen Feind. Ich habe zum Beispiel witzigerweise, vorhin sah ich noch unter einem Tweet von Greta Thunberg, wo es darum ging, dass wir jetzt aufhören müssen, so viel Ressourcen zu verbrauchen und zu wachsen. Da waren ganz viele so Bitcoin-Jünger und die schrieben auch, ja, ja, dass wir wachsen müssen, das liegt nur am staatlichen Geldsystem und Bitcoin ist ja deflationär und dann haben wir endlich einen Kapitalismus, in dem wir nicht mehr wachsen müssen. Also da ist auch so eine ähnliche, falsche Kritik dort. Also auch dort ist man vielleicht dann schon ein bisschen anschlussfähig fast, ja.
Also wird ja da auch zitiert. Also der ist ja für die Krypto-Anhänger auch eine wichtige Größe. Insofern müssen wir uns damit nochmal beschäftigen.
Also Pech möchte, dass wir so wenig Geld wie möglich verwenden. Es soll nur noch, wenn nötig, als Tauschmittel fungieren. Für die lokale Eigenarbeit und Selbstversorgung schwärmt er, werden wir gar kein Geld benötigen. Es stellt sich aber noch eine Frage. Wenn wir jetzt doch mal Kredit brauchen, weil man jetzt doch Kapital braucht, also Geld, das nicht nur als Intermediär funktioniert, Wolfgang, wie sieht das denn da aus? Wer verleiht denn dann überhaupt noch Geld? Denn man würde ja sagen, also warum soll man Geld verleihen, wenn man dafür nicht einen Zins bekommt, also eine Belohnung? Denn ansonsten hast du ja immer das Risiko, dass du am Ende weniger Geld zurückbekommst.
Ole, da denkst du jetzt aber sehr egoistisch. Wir wollen ja in einer schönen Gemeinschaft leben und wir kooperieren miteinander und wir verstehen uns auch gut. Pech sagt, wir wollen eine Ökonomie der Nähe. Da vertrauen wir einander, dass wir mit dem Geld Gutes anstellen, dass wir sorgsam sind, sparsam sind und er möchte keine anonymen Marktinteraktionen. Er erläutert, würden in einer hinreichend kleinräumigen Ökonomie die Kapitalgeber, welche zugleich Abnehmer der Produkte der Kapitalverwender sind, ihre Rendite bzw. Zinsansprüche erhöhen, müssen sie sich selbst schädigen. Denn den Kapitalverwendern bliebe langfristig nichts anderes möglich, als der erhöhten Zins- bzw. Renditelast durch Preiserhöhungen zu begegnen. Also niemand kann Zinserhöhungen wollen, da schaden wir uns ja alle, deswegen wird es das ja gar nicht dann geben.
Es ist schon sehr, 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 sehr gruselig, was da geschrieben wird. Man will keine anonyme Marktinteraktion mehr, aber dass gerade diese Anonymität auch eine Befreiung für die Menschen bedeuten kann, eine Individualisierung überhaupt erst ermöglicht. Das will man da überhaupt nicht sehen. Das wäre auch sonst mal spannend, weil wenn man da sagt, hinreichend kleinräumige Ökonomie, das klingt wirklich, als will man zurück zum Feudalismus, so mit 500 kleinen Fürstentümern, die alle kaum was miteinander zu tun haben am besten. Mhm. Und auch da fragt man sich, wie soll das demokratisch bewerkstelligt werden? Was ist denn, wenn jemand zum Beispiel raus möchte aus dieser Ökonomie und woanders hin möchte? Wie sieht's mit dem Handel aus etc.? Also die demokratische Frage, die ist da eigentlich kaum zu beantworten mit. Also ich sehe da auch eigentlich keine demokratische Art und Weise, dorthin zu kommen. Spannend wäre ja auch zum Beispiel zu wissen, wer dann eigentlich über das bisschen Kapital, das es dann ja doch noch gibt, was aber nicht mit Zinsen verliehen werden darf, weil Zinsen ja böse sind, wer dann eigentlich dieses Kapital besitzen darf. Ja, wer soll das eigentlich sein? Wie ist das geregelt? Also diese demokratische Frage ist ja überhaupt nicht geklärt. Alle Räder stehen still. Wenn die Gemeinschaft es will, es ist eine Wirtschaft in großer Harmonie und es wird herrlich. Und das wird dann verknüpft mit einem gehörigen Maß an Technikfeindlichkeit, die ganz falsch begründet wird oder zumindest fragwürdig begründet wird, sage ich mal. Also immer wieder verweisen die beiden Autoren auf den Rebound-Effekt. Das heißt, zum Beispiel eine Energieersparnis kann dazu führen, dass man mit dem gesparten Geld noch mehr konsumiert und noch mehr Energie verbraucht, sodass der Energieverbrauch im Ganzen nicht sinkt, sondern sogar steigt. Das heißt, die Effizienzsteigerung wird sofort durch mehr Konsum wieder wettgemacht. Das ist möglich, das sehen wir in einigen Bereichen aus. Das heißt aber nicht, dass es in jedem Fall ausgemacht ist. Also zum Beispiel sieht man ja auch, dass wir in Deutschland 1990 noch 1,2 Milliarden Tonnen Treibhausgas ausgestoßen haben und 2019 waren es in Anführungszeichen nur noch 812 Millionen Tonnen. Das ist eine starke Senkung, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass wir seitdem noch eine wachsende Bevölkerung und eine weiter wachsende Wirtschaft hatten.
Ja. Wir sind uns einig, das ist noch immer viel zu viel. Dennoch ist hier eindeutig ablesbar, dass diese Rebound-Effekt-These mit Vorsicht zu genießen ist. Das trifft natürlich auf manche Dinge zu. Wenn aber beispielsweise man nur noch Autos produziert, die 4 Liter Benzin verbrauchen auf 100 Kilometer, oder wenn man plötzlich ökologischer bauen kann, klimafreundlicher bauen kann, dann führt das ja nicht dazu, dass man sagt, ach, jetzt fahre ich ja mit dem Auto aus Jux und Dollereien nur noch durch die Gegend und schrubb so viele Kilometer runter, wie es nur geht. Oder wenn ich jetzt ein Solardach habe, dann sage ich auch nicht, toll, mit dem Strom ist jetzt einfach da, ich lasse Tag und Nacht die Lichter an und versuche doch wieder irgendwie an meinen alten Verbrauch anzuknüpfen und hoffentlich kostet es dann am Ende sogar noch ein bisschen mehr als vorher. Also das ist ja einfach nicht wahr, sondern es gibt da tatsächlich Möglichkeiten. Aber das ist etwas, was beide dann auch immer so verneinen, dass sie dann auch Photovoltaikanlagen eigentlich ablehnen und sagen, nee, das ist alles Augenwischerei, so kann das niemals gehen. Und da könnte man ja auch mal gerade so gucken, was ist in den letzten 15, 20 Jahren alles falsch gelaufen in der Politik? Wo hat man nicht genügend investiert beziehungsweise Innovationen wirklich gestoppt und hat Kohle und all das weiter subventioniert, hat eigentlich Neues verunmöglicht. Und was wäre gewesen, man hätte das Anfang der Nullerjahre ganz anders angegangen mit der Technik, die wir haben. Also jetzt nicht dieses große Warten auf diese Wundermaschine irgendwann 2050 oder wann die dann kommt, die uns das CO2 absaugen soll oder sowas, sondern wirklich mit dem, was wir da haben. Dann könnte man sagen, wir könnten viel, viel mehr Treibhausgas eingespart haben, wenn man das politisch auf den Weg gebracht hätte. Haben wir nicht, aber da zeigt sich doch, dass die Möglichkeit bestünde. Das ist dann wieder eine Frage von Politik und Mehrheiten und sowas.
Aber da hätte man Geld ausgeben müssen, Wolfgang. Da hätte man eventuell Schulden machen müssen. Dann hätte man Zinsen zahlen müssen. Und das wollen wir nicht. Abschließend wollen wir nochmal ganz deutlich sagen, dass das, was Latouche und Pech vorschwebt, nicht nur nicht wünschenswert ist, sondern auch klimapolitisch eigentlich nicht sinnvoll. Denn ein Rückbau der Arbeitsteilung bei so vielen Milliarden Menschen mindert wohl kaum oder steigert wohl kaum die Effizienz beim Energieverbrauch. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, jeder bäckt auf seinem kleinen Hof selbst Brot, dann wird das wahrscheinlich mehr Energie verbrauchen, als wenn es einen Bäcker gibt und der macht das Brot und da geht man dann hin oder da fährt man vielleicht auch hin selbst. Das ist wahrscheinlich energetisch immer noch sinnvoller, auch wenn es natürlich stimmt, dass viele Lieferketten kürzer sein könnten, sollten, müssten.
Ja, es ist grotesk, dass Nordseekrabben in Marokko gepoolt werden, weil das günstiger ist, aber das kann man ja auch politisch verhindern.
Und es gibt andere Gesetze, die auch notwendig sind. Lieferkettengesetze, das neue wurde ja jetzt schon wieder so weit ausgehöhlt, dass die Ausbeutung von Mensch und Umwelt mühelos weitergehen kann. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt alle wieder in die Kleingemeinschaften zurückgehen müssen. Auch globaler Handel könnte anders organisiert sein, wenn die Politik nicht nur Kapitalinteressen vertreten würde.
Wir werden uns aber bald mit einem weiteren Postwachstumsansatz beschäftigen, der nicht zurück in die Höhle führt. Jetzt.
Ja, das ganze Thema ist natürlich jetzt 2021 mit dem Thema Klimaschutz besetzt. Also wir müssen schrumpfen, damit wir das Klima retten. Und dann, wenn wir in Deutschland zu viel haben, dann müssen wir es an die dritte Welt geben und. Aber mal ganz ehrlich, die Idee ist gar nicht so neu. Es gibt nicht mehr viele, die sich daran erinnern, aber der gute Pol Pot, wir hören gleich seine Zahlen, Diktator, der 1,7 Millionen Kambodschaner hat umbringen lassen, war relativ ähnlich, auch zurück in die Steinzeit, also das, was man unter Steinzeitkommunismus nennt. Und das hören wir uns jetzt einmal genauer.
Danke für die Einladung. Ich fange jetzt an. Wenn wir dich eliminieren, verlieren wir nichts zur Gesellschaftslehre des Kommunismus der Roten Khmer. In der von 1975 bis 1979 andauernden Herrschaft der Roten Khmer waren der politische Mord und der in Kauf genommene Hungertod großer Teile der Bevölkerung an der Tagesordnung. 1,7 Millionen Tote waren ihre Folge. Während die einen die Herrschaft der Roten Khmer als fatale Konsequenz jeglicher kommunistischer Befreiungsperspektive interpretierten, erfreuten sich Teile der europäischen Linken, die sich bereits mit Bildern der chinesischen Kulturrevolution, die Befreiung aus der entfremdeten westlichen Zivilisation herbeisehnten, an einer Bewegung, die dem Individualismus wie jeglichem Zeichen von westlicher Dekadenz den Krieg erklärte. Wie weit die Begeisterung für das Regime ging, demonstriert exemplarisch der 1979 stattgefundene Besuch des ZK, des Kommunistischen Bunds Westdeutschlands, kurz KBW, in Kampuchea. Im Folgenden soll ein Blick auf die Konstitutionsbedingungen der staatgewordenen Bewegung und ihrer Ideologie geworfen und dabei gezeigt werden, dass es den Roten Khmer nicht um eine befreite Gesellschaft ging, sondern die blinde Kollektivierung als Gegenprinzip zum allseits verorteten Imperialismus gesetzt wurde. Was das dann bedeuten sollte, mussten zunächst die Stadtbevölkerung und vor allem die in Kambodscha lebenden Minderheiten am eigenen Leib erfahren, die den Roten Khmer zum Opfer fielen. Zur Gliederung, zunächst wird der Aufstieg und die Revolution...
Ja, ist nicht ganz ungefährlich, was sich da überdacht wird, da zusammen gedacht wird in solchen Stuben. Degrowth bedeutet eben kein Gesundheitssystem, kein Wohlfahrtsstaat, sondern wir verzichten alle, damit wir das Klima retten. Es ist eine Extremposition. Ich sage ja nicht, dass die Grünen so etwas wollen, aber im Prinzip geht es ein wenig in ihre Richtung und man muss ein bisschen aufpassen, was aus dieser Strömung nochmal wird. So, wir schauen mal. Ja, obwohl ich nie allzu großer Tokotronic-Fan bin, sie waren mir eigentlich immer zu kunsthochschulenhaft und zu wenig Rockband, muss man ihnen sagen, ihnen ist nochmal ein großer Scoop geglückt. Die Frage ist schlichtweg einfach die, ich hab's jetzt hier raufgepackt, den neuen Hit oder den neuen Song, den sie veröffentlicht hat, Jugend ohne Gott gegen Faschismus. Jetzt kurz vor 50 schaffen sie es auch nochmal irgendwie wirklich das Lebensgefühl von Jugendlichen zu beschreiben oder von Jungen. Es ist ihnen wirklich geglückt, aber ich will das auch mal einbinden. Mir kommen da große Parallelen rauf zum frühen Sonic Youth, 100% Against Fascism. Ich habe es auch auf die Future Sounds Liste gepackt. Die Band ging so leider ein bisschen unter wegen Anonymitäten. First Moore ist eigentlich ein interessanter Kopf, aber das war in den 90ern groß. Heute ist es das nicht mehr. Und wir packen auch nochmal ein Vorbild drauf, das ist Dinosaur Junior. Kann man vieles zuhören, aber ist immer auch noch eine sehr starke Band. Ja, wobei es jetzt so ein bisschen das Altersphänomen ist. Wir reden jetzt ja, also ich glaube von Sonic Youth ist die erste schon kurz vor 70, wirklich Rentneralter. Aber wir reden jetzt so über 50-Jährige. Und da frage ich mich auch als etablierter Indie-Hörer, wo wächst da Qualität in der Jugend nach? Das ist alles so in den letzten 10 Jahren vom Hip-Hop übernommen worden. Ist eigentlich schade. Aber nichtsdestotrotz, hört euch die Platte von Tokotronic an, sie könnt's. Und viel Freude mit den Songs auf der Liste.
Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Mir hat Spaß gemacht, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Ideen habt oder einen Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fark@elektroauto www.vergleich.org. Sonst bewertet mich gut, das wäre nett. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.